Ja, hallo, mein Name ist Anton Schmaus. Ich bin Gastronom und Koch in Regensburg und betreibe dort das Restaurant Sticky Fingers, die Weinbar Tipsy, das Durstart und das Aska. Was verbindet mich mit Anna Rupprecht? Also, mit Anna Rupprecht verbindet mich tatsächlich ein ganz, ganz langer Weg. Sie hat 2011 bei uns im Restaurant Historischen Eck als Kommi angefangen, ist dann auf Reisen gegangen, hat ihren Sommelier gemacht und ist dann 2018 als Chefsommelier wieder zurück ins Restaurant Durstadt gekommen, beziehungsweise zu mir. Und ich bin wahnsinnig stolz drauf, ihren Weg so lange begleiten zu dürfen. Was macht die Anna aus, neben dem, dass sie eine grandiose Sommelier mit einem ganz, ganz guten Riecher ist, also guter Riecher für neue, tolle, spannende Winzer und Weine, hat sie auch eine herausragende Gästekommunikation und ist einfach ein unheimlich feinfühliger und ganz besonders toller Mensch. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Sie hat tolle Geschichten über Wein und auch ganz, ganz andere, ganz, ganz viele andere tolle Geschichten zu erzählen. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Ich darf wieder Weinkellnerin sagen, denn wir haben wieder eine Sommeliere bei uns. Anna Rupprecht aus Regensburg ist heute unsere Gästin. Und ich freue mich darauf, wie sie uns erzählt, wie sie es schafft, eigentlich vier verschiedene Weinkartenkonzepte zu leben. Also nicht nur zu schreiben, zu gestalten, sondern aktiv zu leben. Was für eine Mammutaufgabe. Und bevor sie uns erzählt, wo die Tücken sind, welche Schwierigkeiten es gibt, was die großen Herausforderungen sind, was ihr selber so viel Spaß daran macht, möchte ich mich bei unserem Partner, den Handelshäusern Consigliovini, Schlumberger, Segnitz, dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg, die alle zur Schlumberger Gruppe gehören, ganz herzlich bedanken. Dafür, dass ihr an unserer Seite seid, dass ihr dieses Projekt mit realisiert, gestaltet, finanziert und damit fundamentiert. Denn dank euch kann sie heute hier sein. Herzlich willkommen, liebe Anna Rupprecht! Was mich natürlich wahnsinnig interessiert bei euch, seit 2 Jahren eine Weinbar. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr sonst keine Läden habt, aber zum einen, warum eine Weinbar? Warum so eine Weinbar? Und warst du in diesem gesamten Prozess mit integriert oder warst du dann nur derjenige, nur in Anführungszeichen, der die Weine dafür aussuchen durfte?
Also, warum eine Weinbar? Das war an sich schon immer ein großer Traum von Anton Schmaus. Also er hat schon, seit ich ihn kenne, eigentlich von der Weinbar gesprochen. Es gab sogar damals schon mal eine im Sturstadt, wo jetzt sozusagen das Aska ist. Das Winbaden, das habe ich auch für kurze Zeit sozusagen mal gemacht. Und meine Vorgängerin war die Nancy Großmann. Und dann war aber sozusagen erstmal das Aska da und beim Chef ist es eigentlich immer so, dass er immer wieder was Neues braucht. Also ihn wird relativ schnell langweilig in irgendeiner Weise und er braucht immer irgendwas Neues oder einfach was komplett anderes, was jetzt nicht sozusagen seine kompletten Läden wieder widerspiegelt. Es soll zwar komplett ein roter Faden durchgehen, aber jeder Laden ist doch irgendwie einzigartig und anders. Und wir haben eigentlich dann schon, ich glaube, um 2020 geplant oder 2019 sogar schon, dass es eine Weinbar geben wird, aber irgendwie war dann doch nie die Location optimal. Und ja, und dann hat sich halt eben die Location direkt neben Sticky Fingers ergeben, was natürlich super ist, weil man hat einfach alles fußläufig schnell erreicht und man auch die Lagermöglichkeiten zusammen nutzen kann. Ja, und dann war ich eigentlich von Anfang an sehr involviert. Also mir wurden die Pläne von Anfang an gezeigt. Ich durfte sozusagen meine Meinung dazu geben oder wie wir die Weine lagern, wo wir sie lagern, wie wir die Weine präsentieren. Und wir machen hin und wieder auch Reisen zusammen. Das, also das Team in kleinen Kreise, die Führungskräfte. Und da versuchen wir dann natürlich auch, wenn wir in einer coolen Stadt sind, dass wir auch irgendwo in eine Weinbar gehen. Der letzte Stop vor Tipsy war Kopenhagen. Und da waren wir auch in einer Weinbar. Und da ist es halt dann ganz cool, weil wir halt dann irgendwie alle so ein bisschen schauen, wie machen es die, wie könnten wir das umsetzen. Und sozusagen ist es eigentlich schon eher so ein Gemeinschaftsprojekt gewesen. Natürlich hat er die wichtigen Sachen alle sozusagen entschieden, aber ihnen ist es natürlich schon immer wichtig gewesen, dass jetzt zu einem er die Meinung von mir auch hört oder auch von der Froni. Das war damals die Restaurantleitung im Sticky Fingers und weil er da eigentlich schon sehr viel Wert auch setzt, wie wir das sehen oder wie wir das umsetzen würden, weil wir ja im Endeffekt auch diejenigen sind, die dann auch in den Laden stehen und mit dort arbeiten.
Welcher Weinbar war die in Kopenhagen?
Im Pomate. Jetzt muss ich selbst überlegen, wie es wieder hieß. Pomate, glaube ich.
Das ist ein paar Jahre her.
Ja. Es war eher auf Naturwein, was ja eh ganz klassisch ist in Skandinavien. Und die hatten es ganz cool, weil die halt wirklich so einen, ja, wie eine Art Riesenchambrea im Raum stehen hatte und man sozusagen seine Flasche selbst holt. Also es gab keine Weinkarte, du konntest dir vorne zwar an der Theke ein offenes Glas holen, aber du bist dann sozusagen in diesen Chambrea reingegangen und hast halt dir eine Flasche ausgesucht, es standen die Preise drauf. Und so im Endeffekt haben wir das auch wiederum im Tipsy dann umgesetzt, dass es keine Weinkarte gibt und die Flaschen sozusagen im Raum stehen und man einfach so ein bisschen, ja, sich nicht festsetzt, sondern einfach auch sich ein bisschen bewegt, sich in den Laden umschaut, wieder was Neues entdeckt. Und das war so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache.
Ist das Tipsy für dich die absolute Idealisierung einer Weinbar? Oder sagst du, Mist, jetzt nach 2 Jahren, ich hätte doch was anderes gemacht?
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich was komplett anders machen würde. Ich glaube, wir haben das ganz cool aufgebaut. Und es ist natürlich dann schon, dass so nach 2 Jahren wieder Sachen kommen oder jetzt, wo ich auch gerade sozusagen Pause mache, dass ich dann mal wieder in den Laden bin und denke mir so, ah, das könnte man eigentlich anders machen oder den Serviceablauf könnte man so und so machen, das schon. Aber an sich ist es ist auch immer, wenn Leute kommen und sagen so, was, ist es eine Weinbar? Weil es halt einfach nicht diesen klassischen Weinbar-Style hat. Es ist halt eine offene Küche und man soll sich halt einfach ja zu Hause fühlen, wie bei Freunden. Und das ist dann immer irgendwie schön, wenn Partys waren oder Winzerabende. Jeder trifft sich so in der Mitte und man fühlt sich wirklich, als ist man jetzt bei einem guten Kumpel zu Hause in der Küche und hat eine coole Küchenparty. Und den, also das finde ich schon extrem cool, aber man darf es jetzt natürlich nicht mit einer Weinbar wie die Freundschaft vergleichen, wo man um der Theke sitzt und sozusagen der Kellner auch so ein bisschen sein Abstand noch zum Gast hat oder auch mal sagt, okay, ich gehe jetzt mal um die Ecke und das sieht mich erstmal keiner. Das gibt's halt in Tipsy nicht. Also wenn man dort arbeitet, man ist ständig präsent. Außer man geht ins Kammerl zum Gläser polieren, aber sonst ist man halt wirklich immer da. Und das ist halt schon was, wo man sich überlegt, okay, sollte man das vielleicht anders machen? Aber einen direkten Punkt, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich komplett anders machen, gibt's eigentlich nicht. Weil ich finde es eigentlich ganz cool, wie sie so ist und weil es halt einfach anders ist.
Der Gedanke ist ja eigentlich auch schön, dass man sagt, man hat das Gefühl, man ist in der Küche bei Freunden.
Ja.
Und hat gleich so ein vertrautes Gefühl.
Voll.
Irgendwo. War das in Kopenhagen für dich die coolste Weinbar, die du je erlebt hast? Oder gab es nochmal ein Topping, wo du sofort am liebsten eingezogen wärst?
Also ich habe schon einige Weinbars gesehen oder erleben dürfen. Es war jetzt noch nie eigentlich eine dabei, wo ich sage, boah, absoluter Knaller. Okay. Also es sind viele, wo ich sage, wow, ich fühle mich wohl und die Atmosphäre ist super, die haben eine gute Auswahl. Was mich total fasziniert hat, war zu einem in Kapstadt, das Public. Das fand ich damals extrem cool, weil vom Style her auch, es war nicht zu groß, es war nicht zu klein, es war sehr, sehr gemütlich. Es gab eine tolle Auswahl an Weinen. Man konnte unheimlich viel Offenes probieren, was natürlich auch super cool ist, so einfach ein bisschen das Regionale zu probieren oder einfach wieder was Neues zu entdecken. Es gab gutes Essen, was für mich auch immer zu einer Weinbar gehört. Es soll jetzt nicht ein Menü geben, aber es soll einfach, ja, was Schönes, Leckeres geben, wo man einfach noch mehr Lust auf Trinken bekommt. Und die Bar fand ich damals unheimlich cool. Es war ein unheimlich cooles Team, die waren sehr locker, die hatten einfach Lust und Spaß bei der Arbeit und das hat mir damals, also die hat mich sehr geflasht, würde ich mal sagen, ja.
Bei so einer Weinlocation, ist da die Auswahl der Weine, ist es Ambiente, sind es die Leute, ist es der Standort, wo das ist oder was findest du am wichtigsten, was ist für dich, so dass du sagst, darum ist das der Place to be?
Also man soll sich natürlich wohlfühlen. Also man soll jetzt nicht in eine Weinbar gehen und das ist das Gleiche, wenn man in ein Restaurant geht und dann kommt schon der Kellner oder die Kellnerin und spricht sehr leise. Automatisch fühlt man sich dann, glaube ich, oder fühle ich mich immer gleich so unwohl, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt auch leise sprechen. Also wenn ich in eine Weinbar gehe, da darf es auch laut sein. Ja, es soll einfach eine gute Stimmung sein. Natürlich Wein, natürlich ja, Fokus, es soll eine gute Auswahl geben. Ich finde, zu einer Weinbar gehört auch, dass man ein bisschen durchprobieren kann, dass man einfach mal was Neues entdeckt oder dass auch die Person, die dort arbeitet, auch mal sagt, hey, ich sehe, dass du Lust hast, ich mache jetzt einfach mal eine andere Flasche noch auf und einfach so ein bisschen unkomplizierter arbeiten. Und das finde ich immer super schön in einer Weinbar.
Also das Unkomplizierteste ist für dich schon so einer der wichtigen Punkte.
Ja, schon. Doch, ja.
Und wo lebt man Wein nicht kompliziert, aber tiefgründig? Macht man das dann im Restaurant oder ist es eine andere Art vom Weinbar oder im Weinladen? Weil die meisten versuchen ja Wein immer, es ist ja mehr oder weniger auch so ein Schlagwort, Wein unkompliziert, Wein ist unkompliziert. Aber manchmal will man ja auch so ein bisschen, nicht verkopft, aber tiefsinnig mit dem Wein umgehen. Wo macht man das?
Voll.
Im Restaurant will ich ja eigentlich auch nicht irgendwie mich hinsetzen und mit dem Kellner irgendwie eine Kerndiskussion führen.
Ja.
Aber es muss ja irgendwo einen Ort geben, wo man sich richtig vergräbt und sagt, jetzt werde ich zum Nerd.
Ja, also da hast du vollkommen recht. Und das stimmt natürlich. Man darf jetzt nicht eine Weinbar vergleichen mit einer Bar oder mit einem kleinen Club, wo es wirklich laut ist. Aber es soll halt irgendwie Leben sein, finde ich. Und ich fühle mich einfach wohl, wenn ich merke, okay, es ist eine gute Stimmung hier, die Leute fühlen sich ja wohl. Und dann finde ich auch, dass es natürlich auch, dass man dort dann auch irgendwie gut philosophieren kann und den Wein auch in irgendeinem Maßen genießen kann oder sich Gedanken machen kann. Es muss nicht immer super still sein. Also von daher finde ich das an sich so, ja, so ein, also dass man halt wirklich sich wohlfühlt, aber trotzdem auch ja in Ruhe seinen Wein genießen kann. Also weißt du, was ich meine? Also es soll jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, du kommst nicht drunter, du bist gestört, du bist irgendwie nur am Schauen. Das ist ja auch wieder bei uns im Tipsy, dass es halt sehr, sehr bunt auch ist und dass das auch viele Leute immer erst ein bisschen, also viele Leute haben am Anfang immer das Problem, runterzukommen, weil sie einfach nicht wissen, wo sie als erstes hinschauen sollen und denken sich immer so, hey, das ist jetzt eine Weinbar oder ist das irgendwie ein kleines Möbelhaus oder sonstiges? Und das ist natürlich schon wichtig, dass man auch runterkommt und wenn man jetzt wirklich der Weinnerd ist und auch so einfach in Ruhe seinen Wein genießen kann.
Wirkt aber nicht ganz so übertrieben krass wie auf den Bildern, wenn man live dort
Nein,
ist.
Nein, also absolut
es ist ja dann
nicht.
Schon,
nee.
Weil es schon ein stimmiges Konzept ist und die Farben ineinander übergehen. Und auf den Bildern sieht es dann schon schräg aus.
Ja, also es gibt manche Bilder, das sieht sehr, sehr kühl aus, finde ich, was auch überhaupt nicht so ist. Also es ist schon
Die Menschen Leben. Fehlen auf den Bildern. Also ich habe kaum ein Bild gesehen, wo Menschen drin
ja,
sind.
Ja, das stimmt, ja.
Also wenn es dann so halb gefüllt ist, dann hat es nochmal eine andere Wärme
ja,
und eine andere
extrem.
Lebendigkeit.
Ja.
Und die Menschen fressen die Farben dann auch irgendwo.
Ja, ja.
Sind es deine Lieblingsfarben gewesen? Hast du die
ausgesucht? Nee, da durfte ich gar nicht mitsehen, um Gottes Willen. Das ist alles Chef seine...
Bei Farben war Anna raus.
Nee, und ich finde es mit diesen Pastellfarben, die ja gerade auch voll im Trend sind, ist es super cool. Und ja, und wenn man halt so unsere anderen Läden kennt oder die anderen Läden, dann ist es halt jeder Laden, ja, hat so seinen eigenen Style und jeder sieht einfach anders aus und das ist halt schon cool. Und der ist halt wirklich einfach so, wow, der fällt halt einfach auf, ja.
Schwer in Regensburg, weil Regensburg gilt ja nicht so als Berlin Nummer 2. Mhm. Vom Hippen und Schrägen und Modernen und also schon nicht so eingeschlafen wie andere Städte in Deutschland, aber auch nicht so überfreakig. Oder habe ich da einen falschen Eindruck von Regensburg?
Nee, einen richtigen Eindruck.
Nein, lass richtig also, laufen.
ja, ich glaube, für die Regensburger war es erst schon mal so, okay, was hat er sich da jetzt wieder gedacht? Und das war erst schon mal so, da durfte man schon immer wieder was anhören, aber das ist halt wirklich sowas, was, glaube ich, Zeit auch braucht. Und wenn man dann das dritte Mal vorbeigeht, dann entdeckt man es erst so richtig und denkt sich, ah, eigentlich cool. Also viele haben es von vornherein absolut gefeiert und viele wiederum haben gesagt, boah, ich kann damit gar nichts anfangen.
Spaltet das Generationen? Also kann man sagen, das ist ein Laden für Junge, was man ja so intuitiv denken würde? Oder sind es gerade die Älteren in meinem Alter, so 50, 60, keine Ahnung, die sich da richtig wohl drin fühlen? Oder ist das total generationsübergreifend?
Absolut generationenübergreifend. Also ich dachte am Anfang auch, dass es eher Jüngere anzieht, aber es ist komplett gemischt. Also wirklich von jung bis alt ist alles dabei. Wir haben auch öfters Familien da, die dann Samstagnachmittag sich treffen mit ihren kleinen Kindern, die dann da rumflitzen und die Eltern hauen sich da ein paar Flaschen rein. Also es ist irgendwie, jeder fühlt sich da irgendwie wohl und jeder ist willkommen. Und das ist aber auch einfach schön zu sehen, dass es einfach so ein gemischtes Publikum ist, ja.
Die Farben, sind die irgendwie in irgendeiner Form weinaffin ausgewählt worden? Oder ging es da rein um A, den Namen, der so ganz leicht beschwipst heißt oder irgendwie so leicht taumelt oder sonst, oder das Lebensgefühl einfach so, dieses so betrunken tanzen, irgendwie versucht zu transportieren. Aber ging es da irgendwie darum, ob man den Wein in einer bestimmten Art, Form und Weise wahrnimmt? Kann man Wein dort anders trinken als in anderen Läden? Oder hat es überhaupt keinen Einfluss? Hast du da mal irgendwie so einen Effekt?
Ich würde eigentlich sagen, dass es eigentlich keinen Einfluss hat. Nee, also ich glaube, dass jetzt nicht die Farben sich widerspiegeln mit dem Wein trinken, sondern dass es einfach, ja, also das war auch, glaube ich, vom Herrn Schmaus auch überhaupt nicht die Absicht, da jetzt irgendwie mit Farben und Wein, dass das irgendwie wieder sehr stimmig sein soll. Nee, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass es dann Einfluss, nee.
Bei der Weinauswahl hast du dich dann in die Mitte vom Raum gesetzt und hast gesagt, hier passt Scheurebe Lieblich rein oder Dornfelder aus dem Barrique oder irgendwie Frankreich nur aus dem Jura, oder hatte das keinen Einfluss und du hast einfach versucht, eine interessante Karte zusammenzustellen? Weil das ist ja, du hast die Karte ja mehr oder weniger mit dem neuen Laden von Anfang an aufgebaut. Mhm. Und wenn man so zumindest in einem gewissen Rahmen da ein bisschen was zusammenbasteln kann, ging es da mehr um die Weine, ging es um das Gesamterlebnis, die Location, oder hast du eigentlich darüber gar nicht nachgedacht?
Doch, also.
Das ist nicht anmaßend gemeint, also ich sage.
Doch, da habe ich auf jeden Fall schon
Zufall,
drüber nachgedacht.
Zufallsprinzip, genau.
Es wurde ausgelost. Nein, Spaß. Also es war natürlich von vornherein wichtig, dass sozusagen ein kompletter roter Faden durch alle Läden geht, mit dem Thema Wein auch. Und da schon immer, seit ich den Herrn Schmaus kenne, der Weinkarte Fokus Deutschland ist, war ihnen das natürlich auch wichtig, dass es, auch wenn ich das damals übernommen habe, auch weiter so läuft mit Deutschland. Und im Stürstadt oben war halt dann auch eher Deutschland, eher Frankreich-lastig. Und ich habe damals auch schon immer wieder, ja, eher Unbekannte, also die jetzt vielleicht auch schon eher wieder bekannt sind, aber vor, jetzt muss ich überlegen, vor 7 Jahren, die gerade so die Einsteiger, die neue Generation war, sozusagen aufgenommen. Und sozusagen hatte ich dann dort oben im Stürstadt auch schon die großen Namen, aber halt auch eher die Unbekannten. Und mir war es wiederum wichtig, dass im Tipsy es auch bekannte Namen gibt, aber es darf auch mal was komplett Unbekanntes sein oder auch eher so ein bisschen freakiger. Und wir haben sozusagen im Tipsy auch den Fokus auf Deutschland gelegt, aber dann eben halt auch ein junge Winzer, die sozusagen vielleicht jetzt gerade erst ihren dritten Jahrgang in der Flasche haben und auch eher ein bisschen auf Naturweine, dann aber auch wieder was Klassisches, also querbeet gemischt, aber das hat trotzdem schon so der rote Faden zwischen Stürstedt und Tipsy läuft. Und das Schöne ist ja auch im Tipsy, dass wir jetzt nie eine fixe Weinkarte hatten. Es war halt auch immer so ein bisschen experimentierfreudig. Wir haben gesagt, okay, ich habe da was Neues entdeckt. Die Weine nehmen wir jetzt mal auf und schauen einfach, wie es läuft, wie nehmen es die Leute an. Und dann haben wir es halt auch mal wieder nach 2 Monaten sozusagen vom Sortiment genommen und haben halt wieder, keine Ahnung, 10, 15 neue Weine aufgenommen. Und das war halt immer so schön, weil wir da halt super flexibel sein konnten und oder einfach mal sagen konnten, hey, heute machen wir einfach mal die und die Flasche auf, weil wir einfach Lust haben, die zu verkaufen als offenes Glas. Aber ich würde schon sagen, dass es eher so ein bisschen, ja, in die Naturweinrichtung ging. Mhm. Das will der Chef zwar überhaupt nicht hören.
Eigentlich er hört ja nicht zu, also von dem her geht das ja, wir sind unter uns. Aber habt ihr dann, wenn ihr so oft wechselt, nicht, ich sag mal, die Stammgäste, die dann reinkommen und sagen, ich hätte gerne meinen Gewürztraminer von der Mosel, wie immer?
Also sowas gibt's eh nicht bei uns.
Auch provokant, also darum jetzt nicht
doch, also wir leben ja auch von den Stammgästen und viele lieben es ja, zu uns zu kommen, weil das Team genau weiß, ah, jetzt kommen die und die, die trinken den und den Wein und den trinken sie immer. Für die haben wir natürlich immer den Wein auch da. Und wenn er leider mal ausgegangen ist oder zeitweise einfach noch nicht geliefert worden ist, dann haben wir natürlich immer noch irgendwie eine Alternative. Aber es gab natürlich auch Leute, die extra dafür gekommen sind, weil sie wussten, hey, wir waren seit 2 Wochen immer im Tipsy, jetzt gibt's sicherlich schon wieder neuen Wein zu entdecken. Also es war total vielseitig und für jedermann irgendwas dabei.
Circa 70 Positionen, oder?
Ja, es waren dann auch mal wieder mehr, dann, also ja. So, ich würde mal sagen, gestartet habe ich so mit 70, 80 Positionen und dann war es aber auch mal wieder mehr, also es war nie so, dass wir jetzt eine direkte Zahl hatten, was wir immer da hatten. Es sollte halt einfach eine gute Auswahl da sein, es sollte für jedermann was dabei sein, es sollte Sprudel da sein, von Champagner bis Winzersekt, Einstiegerweine, also jetzt auch wirklich, wo man sagt, es kommt jemand und möchte einfach jetzt einfach einen schönen Easy-Drinking-Wein ohne jetzt irgendwie High-End großes Gewächs, sondern einfach was Schönes trinken. Es sollte halt für jedermann einfach was dabei sein und genau.
War die Anzahl gesetzt? Also habt ihr gesagt, wir wollen 100 Positionen in der Karte, nee. Weil jetzt eine Weinbasis ist unkompliziert oder hat sich das dann aus dem Prozess ergeben?
Das hat sich
gab es einen preislichen Rahmen, wo du gesagt hast, ich möchte ganz gerne Weine in den und dem Preisrahmen haben oder hat sich das auch mehr oder weniger ergeben?
Also wir hatten an sich von vornherein eine fixe Kalkulation und haben natürlich auch verschaut, nach Punktesystem zu arbeiten. Also jede Flasche hat sozusagen einen anderen Tipsy-Aufkleber gehabt. In diese, also zum Beispiel blau war Einstiegerweine, die waren ab 24 Euro bis, ich glaube, 30 waren es damals. Weil wir natürlich
pro Flasche in-house.
Genau, weil wir wollten natürlich auch, dass einfach auch jüngere Leute kommen und die vielleicht auch gerade erst das Weintrinken lernen. Und wir wollten ja auch, dass die einfach auch Lust haben, noch eine zweite Flasche zu trinken und da jetzt nicht mit irgendwelchen hohen Preisen herzukommen. Und von daher haben wir da relativ fair damals gestartet, haben es natürlich dann auch immer wieder ein bisschen anders kalkuliert. Aber es war eigentlich für jedes Preissortiment was Gutes dabei.
Und eine andere Kalkulation als in den anderen Läden? Oder ist das im Großen und Ganzen? Ja.
Ja.
Dass man schon da, jetzt, wenn man sagt kundenfreundlich, dann sagt man ja, dass die anderen Kunden unfreundlich sind. Wie kann man das formulieren? Straßentauglich. Dass man straßentauglicher kalkuliert.
Ja. Ja, ich denke halt, man soll halt trotzdem Auch noch den Unterschied, es war im Tipsy ist es eine Weinbar und im Sturstadt ist ein Sterne-Restaurant und ich finde halt, da ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Service geboten im Tipsy. Du wirst natürlich auch hervorragend beraten, du kannst Sachen probieren, aber im Endeffekt kriegst du dann die Flasche auf den Tisch gestellt und schenkst dir dann auch selber nach. Und im Sturstadt natürlich hast du einfach nochmal, dir wird ständig nachgeschenkt, du hast natürlich ganz andere Gläser. Und das ist natürlich, wo man dann auch immer noch mal auch den Gast erklären kann, warum ist es jetzt einfach im Sturstadt auch ein bisschen teurer als jetzt in einer Weinbar im Tipsy. Aber ich habe natürlich ist auch das geschaut, dass ich jetzt zum Beispiel nicht die gleichen Weine habe. Also damals gestartet habe ich eigentlich schon, dass es teilweise auch die Weine von der Weinbegleitung vom Sturstadt im Tipsy gab, weil ich auch immer ganz viel Nachfrage bekommen habe, dass halt die Leute einfach gesagt haben, hey, wir waren letztens im Sturstadt, hatten dort Menü, die Weinbegleitung und da hatten wir den und den Wein. Und dann konnte die Christina zum Beispiel immer sagen, ja, den habe ich auch da, wollte ein Glas. Das haben die Leute halt auch immer sehr gefeiert, dass sie halt sozusagen die Möglichkeit haben, den Wein auch noch woanders zu trinken oder sich sogar die Flasche zu kaufen. Aber natürlich, wenn ich jetzt gleiche Weine hatte, habe ich das natürlich dann schon im gleichen Preis kalkuliert. Also das ist, weil sonst, das musst du ja dann auch wieder erklären, den Gast, warum ist es jetzt da unten 10 Euro günstiger und da oben zahle ich 10 Euro mehr. Also
gab es da manchmal Probleme, dass wenn die Flasche außer Haus dann 10 Euro kostet und du hast die im Sterne-Restaurant und da kostet sie vielleicht 50 Euro, dass jemand sagt, wow, so viel? Oder ist das diskussionsfrei?
Also so, dass es verglichen worden ist, hatte ich eigentlich gar nicht. Eher, dass es halt so gesagt wird, das ist aber teuer oder ja, da das kostet ja bei denen so und so viel. Also das durfte ich mir schon hin und wieder anhören. Aber ich glaube, das geht jedem so. Dass es ja, immer irgendwie, dass man immer solche Gäste hat, die immer vergleichen und dann gleich im Internet nachschauen, okay, da kostet so und so viel, warum verlangt jetzt dafür so und so viel.
Aber ärgert dich das? Oder wie gehst du damit um?
Also bei manchen hat es mich schon geärgert, weil das halt dann auch manchmal die Gäste sind, die halt dann einfach die Arbeit auch nicht verstehen, die dahinter steckt. Aber irgendwann kriegt man da so ein hartes Fell, dass man sich einfach auch denkt, ja, alles klar.
Was ist für dich eine angenehme Kalkulation, also auch wenn du selber unterwegs bist? Wo du sagst, jetzt, keine Ahnung, eine Flasche, die du vielleicht irgendwo in einer Vinothek oder im Weingut für 10 Euro findest. Und du bist in einer Weinbar oder im Sternelokal, also nicht bei euch, sondern irgendwo unterwegs. Wo würdest du sagen, das sehe ich gerne? Ich versuche immer diesen Begriff fair zu vermeiden, weil es ist immer so eine Frage, für wen soll es fair sein, was ist fair? Sondern einfach so ein Wohlfühlpreis.
Also 10 Euro, hast du gesagt, kostet sie im Weinhandel, würde ich mal sagen.
Wenn du da als...
Ja, wenn zwischen 40 und 50, würde ich sagen.
In der Bar oder im
Im Sterne-Restaurant. In der Weinbar vielleicht, ja, zwischen 30 und 40. Also ich finde halt immer, wie wir jetzt als Sommeliers, natürlich, wir wissen überall, wie viel... man muss nicht mal Sommelier sein, man kann einfach nur ein Weinkenner oder allgemein gern Weinliebhaber sein. Heutzutage kannst du ja per App einfach schon die Flasche scannen und weißt, dann wird dir gleich vorgeschlagen, wo du ihn bekommst im Internet, für wie viel. Deswegen finde ich es oft schade, dass halt manche Weinkarten immer extremst in die Höhe gehen von den Weinen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt wirklich fernab. Mir war es halt immer wichtig, dass es natürlich fair ist, dass es richtig kalkuliert ist, aber dass man auch Lust hat, noch eine zweite Flasche zu trinken. Weil wenn die Flasche, wenn ich weiß, die kostet jetzt im Weingut, sagen wir mal 20 Euro, und dann wird die aber kalkuliert für 120, da trinke ich die nicht oder da überlege ich dreimal, ob ich mir die jetzt kaufe. Deswegen sollte man halt schon dann auch schauen, dass es einfach fair ist und dass der Gast einfach auch Lust hat, noch was Zweites zu trinken oder noch eine dritte Flasche.
Finde ich total anders.
Echt?
Also okay. Zum einen ist es für mich niemals ein Diskussionspunkt, wenn ich in ein Restaurant gehe und die Weine sind dort so kalkuliert, gehe ich davon aus, dass es auf der anderen Seite ein Profi ist und der irgendeinen Grund dafür hat, warum er es so kalkuliert.
Ja.
Sei es, dass er irgendwie einen besonderen Aufwand hat, dass er vielleicht gerade Geld braucht oder was auch immer. Aber er wird irgendeinen Grund haben, den Wein zu kalkulieren. Das würfelt da, glaube ich, kaum jemand aus.
Nee.
Und deswegen würde ich das so selber gar nicht in Frage stellen, weil ich mir dann selber auch den Abend damit versaue. Und ich würde auch niemals, ich persönlich, wenn ein Wein günstig ist, mir eine zweite Flasche bestellen. Das ist, also dieses Argument, pflegen ganz viele ganz oft. Mhm. Aber ich habe auch noch nie einen Gast erlebt, der sagt, ey, der kostet hier nicht 29, der kostet 20 Euro. Da ballern wir uns gleich mal eine dritte Flasche rein.
Ja, ich gebe dir recht.
Das ist
ja,
so, dieses Verzweiflungstrinken ist eigentlich selten. Man sagt immer dann, hey, wenn es fair kalkuliert ist, trinken die eine zweite Flasche. Nein, machen sie nicht. Also zumindest meiner Erfahrung nach. Ja. Entweder haben sie Lust drauf und machen das, aber nicht, weil sie sagen, da spare ich 5 Euro.
Nee, also wir reden jetzt nicht um 5 Euro, sondern halt wirklich schon bisschen mehr, würde ich sagen. Also ich hatte schon oft die Erfahrung im Sturstadt, dass ich oft darauf angeredet worden ist, dass die Preise sehr fair kalkuliert sind und dass sie da halt auch einfach Spaß haben, was zu trinken. Dass es halt manch andere Läden gibt. Natürlich, wie du schon sagst, es gibt wahrscheinlich verschiedene Punkte, warum und wieso das so kalkuliert wird oder werden muss. Vor allem jetzt in der heutigen Zeit. Aber trotzdem finde ich, soll es noch fair sein, auch gegenüber dem Winzer oder der Winzerin. Also so sehe ich das halt irgendwie als Argument, ja.
Wir hatten es damals in der Weinbar auch super günstig. Oder zu meiner Zeit, als ich im Sterne-Segment unterwegs war, da hatten wir auch so einen der günstigsten 3-Sterne-Karten, die es gab. Weil ich halt immer versucht habe, die Weine auch in meinem Sinne kalkuliert anzubieten. Mhm. Also daher, ich war niemand, der es übertrieben hat, aber wenn ich irgendwo anders war und es war halt teurer, dann habe ich versucht, das irgendwo zu verstehen oder nachzuvollziehen oder einfach zu akzeptieren,
dass ich
es in der Situation dann nicht ändern kann. Ja. Und dann ist es so. Es gibt auch verschiedene Lokale, keine Ahnung. Bei der Freundschaft, weil du es vorhin gesagt hast, sagt man ja auch nicht, dass es die günstigste Kneipe in der Ecke ist, aber es ist halt so.
Ja.
Und es ist mehr oder weniger ein Kultladen, warum sollen die es nicht nehmen, wenn sie es nehmen können? Also warum sollen die Weine halt günstig anbieten? Dafür haben sie eine gewisse Kompetenz, eine Grundqualität, sie haben Zulauf.
Und dann
beim Porsche stellt auch keiner in Frage, obwohl man die gleiche Grundlage hat wie beim VW, warum der jetzt das fünffache als ein Golf kostet. Also daher
ist das
manchmal
recht.
So. Und wir sind halt in dem Sinne in einer total bescheidenen Situation, dass die Preise halt so unglaublich transparent sind. Also dass du halt eine Flasche Wein hast und wir haben vielleicht im Einkauf im Vergleich zu jedem Kunden, der jetzt ins Weingut fährt, manchmal 10, manchmal 20% Differenz. Mhm. Guck dir mal eine Jeans an, wenn du eine Mustang kaufst irgendwo. Kennt keiner den Einkaufspreis von der Jeans. Mhm. Daher finde ich es sowieso doof, dass unsere Preise so transparent sind. Und dann wird keiner hingehen und wird sagen, wenn er den Einkaufspreis kennt, der meistens 20% vom VK ist oder teilweise 15% von dem, dass das zu hoch kalkuliert ist. Also von dem her dürfte man sich da eigentlich, glaube ich, gar nicht ärgern.
Nee, also ich bin jetzt auch nicht, dass ich mich ärgere. Also so soll es jetzt auch nicht rüberkommen, dass ich da der Sparfuchs bin. also ich zahle auch das und alles. Also da bin ich die Letzte, die sagt so, boah, nee, das gebe ich nicht aus. Aber ich sehe es halt
jetzt so. Ich meinte damit auch einfach mehr, dass du dich ärgerst, wenn Gäste es in Frage stellen und sagen,
und das haben wir
so,
halt doch sehr
dann ist
oft.
Ist es halt so.
Ja.
Ja, aber dann ist es halt so. Dafür habt ihr ein Lokal und wenn die Gäste dann gerne wiederkommen, dann kommen sie gerne wieder und dann haben sie ja mehr oder weniger akzeptiert und dann dann findet man vielleicht irgendwie ein schönes Argument, dass, ja, es ist immer doof, wenn man um Geld redet, driften wir gerade in eine falsche Richtung?
Nein.
Nö. Aber ist es für dich schwer, wenn du darfst ja in jedem Laden so ein bisschen spielen, ihr habt zwar wahrscheinlich euer Stammpersonal in den einzelnen Läden, aber du darfst hier und da mal aushelfen, wenn du sagst, hier bei dem einen, da stelle ich die Flasche einfach auf den Tisch und beim anderen, da mache ich so mit Flasche streicheln und Staub befreien, kann man da umdenken oder ist das dann eher die Herausforderung oder das Angenehme?
Ich würde sagen angenehmer, also das ist jetzt nicht, dass ich die anderen Gäste irgendwie anders behandle. Es ist halt bei uns auch einfach in den Läden, es ist einfach, Stipsy ist nicht vergleichbar mit Sturstadt, weil Stipsy war halt ultra locker, wir haben auch die Leute geduzt und viele Stammgäste duzen wir eh. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie anders ist. Also da...
Und wenn du die im Sternrestaurant siehst und siehst, weil du ihn vielleicht nicht kennst,
ja.
Und dann am nächsten Tag sind sie im Tipsy, sagst du dann du?
Es kommt drauf an, wie wie alt die Gäste sind.
Witzig.
Und wie cool okay. sie drauf sind. Also natürlich, ich finde es super schwierig. Das habe ich auch im Sturstart, wenn zum Beispiel ein junges Pärchen kam, sagen wir mal Mitte 20, die kommen und sind das erste Mal in Sterne-Restaurants, sind eh schon ultra nervös. Und dann kommt eine Service-Mitarbeiterin, die vielleicht im gleichen Alter ist und sieht die Person. Das finde ich ultra, also das finde ich richtig schwierig, sowas. Und dann merkt man dann immer, dass die nochmal eingeschüchterter werden. Und ich bin halt dann einfach immer, dass ich die sozusagen versucht habe abzuholen und die auch geduzt habe. Ich habe da auch immer sozusagen das Team auch immer gesagt so, hey, die dürft ihr gerne duzen, weil die kriegen ja noch mehr Angst irgendwie. Und dann merkst du dann auch, dass die Leute irgendwie oder die, ja, dass die mehr aufblühen und sich einfach wohler fühlen. Bei älteren Gästen natürlich muss man vorsichtig sein, wie die Regensburger sind teilweise sehr offen in der Hinsicht und manche haben mich auch geduzt, wo ich mir auch dachte, hey, also das möchte ich jetzt eigentlich nicht oder ich sieht sie trotzdem weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gäste oben im Sustert hatte und am nächsten Tag sind sie im Tipsy, dann sieht sie sie natürlich auch. Also das ist halt, ja, das muss man halt sich herantasten, wie ist gerade die Stimmung, wie sind die Leute drauf, aber Ansicht haben wir im Tipsy eigentlich die Leute überwiegend geduzt, ja.
Im Asker gibt es aber nur Sake, oder?
Da gibt es so Sake. Also es gibt auch die Weinkarte.
Also,
ich hatte früher, wie ich gestartet habe im Asker, hatte ich sozusagen noch eine zusätzliche Weinkarte, eine kleinere Weinkarte, die aber eher auf den Fokus, ja, die halt wirklich zum Essen harmoniert haben. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass das für mich doppelte Arbeit ist und wir wollten ja dann irgendwann auch so einen Standpunkt mit Sake setzen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir machen Sake als Fokus. Und es gab von vornherein auch eine Sake-Karte. Und wenn jemand Wein möchte, der bekommt die Weinkarte aus dem Sturstart, weil bei uns ist das ja wirklich einfach ein großer Raum und in der Mitte geteilt sozusagen. Und dann haben wir die zwei Restaurants. Von daher gab es da eigentlich nie Probleme und es hat lange gedauert, bis das Sake so ein bisschen angekommen ist, aber letztes Jahr so hat es dann, oder vor 2 Jahren auch schon, hat man gemerkt, okay, die Leute haben wirklich Lust drauf, die haben Bock drauf, die wollen was probieren. Also, dass jetzt sozusagen nur eine Flasche sich bestellen oder eine Karaffe, war immer noch seltener, aber die Sake-Begleitung kam extrem gut bei uns an.
Hattest du vorher schon Erfahrung damit oder bist du durch das Asker letztlich zum Sake gekommen?
Also vorher wirklich Erfahrung hatte ich nicht. Ich habe es zwar hin und wieder mal probiert, aber konnte damit eigentlich gar nichts anfangen. Und wie es dann hieß, wir machen eine Sushi-Bar auf und ich muss mich jetzt auf Sake fokussieren, dachte ich erstmal so, niemals.
Dankeschön.
Danke, okay. Ja, mir ist es eh immer, also ich mag es an sich super gern, auch wieder was Neues und gern wieder eine neue Aufgabe. Und von daher habe ich das eigentlich sehr gern damals gemacht. Und bei uns kam ja dann auch sozusagen die Corona-Zeit, wo ich dann sozusagen auch Zeit hatte, mich dann noch ein bisschen mehr reinzufuchsen in das Thema Sake. Und ich wurde da vor Anfang an super unterstützt von Ueno Gourmet, die da wirklich viel geholfen haben, mir viel erklärt haben, viele Schulungen angeboten haben. Und somit war es dann schon ein langer Prozess, würde ich mal sagen, um das jetzt einfach dann auch mal wirklich zu verstehen und auch den Gast dann wiederum zu erklären. Aber ein sehr, sehr spannendes Projekt, würde ich mal sagen, was da passiert ist.
Hältst du dich selber für versiert oder siehst du dich am Anfang oder bist du fertig oder wo würdest du dich selber einschätzen?
Also ich würde mich nie als fertig bezeichnen oder einschätzen. Also ich habe damals, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich stehe am Gast und ich kann jetzt mal von mir aus beurteilen, dass ich es souverän oder ganz gut mache. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich mal so einen Sake-Kenner hier sitzen und ich möchte der Sake-Kenner sein und ich möchte da einfach den Leuten das besser erklären können. Und dann war mir klar, dass ich mein Sake-Sommelier machen möchte Und den habe ich, jetzt muss
was
ich
du selbst, gemacht hast, genau.
Jetzt muss ich aber überlegen, wie lang es her ist. Ich glaube schon 3 Jahre oder zwei.
Zwei?
Ah,
okay.
Nee, zwei.
Ich hätte gedacht zwei.
Ja, aber, ich glaube zwei. Ja. Genau. Und das war dann für mich so ein Punkt, okay, ich möchte mich mit dem Thema, ich möchte mich besser auskennen. Ich möchte einfach besser erklären können und einfach das Hintergrundwissen besser lernen. Und dann habe ich mich eben entschieden, den Sack gesammelt zu machen. Genau. Und von daher, also, er hat mir unheimlich viel gebracht, extrem viel. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Nonplusultra-Kenner bin für Sake, weil ja, man lernt nie aus, finde ich. Und,
Hattest du sowas dort mal sitzen? Also so einen richtigen Freak?
Ja, also ich kann mich an einen extrem erinnern. Ja, weil wir hatten auch, wenn man jetzt mal so die Gäste vergleicht, Syster und Aska. Also wir leben von unseren Stammgästen auch, aber im Aska hatten wir überwiegend internationales Publikum. Und viele, die natürlich dann auch aus Frankfurt oder auch aus Düsseldorf kamen, die auch schon aus diesen japanischen Restaurants sich durchprobiert haben. Und da hat man schon gemerkt, dass da der ein oder andere Kenner dabei ist oder der sich dann auch mal wirklich einen Jahrgangssake bestellt hat. Da war ich dann auch erstmal so ein bisschen überfordert und dachte so, okay, da kennt sich einer wirklich gut aus. Und das war dann für mich eben auch so ein Punkt, okay, ich möchte mehr lernen.
Also es ist ja für viele etwas, wo die absolut keinen Blassen sehen, also keinen Zugang finden, keinen Ansatz. Wie kann man somit anfangen? Wie kann man mit Sake anfangen? Hast du da irgendwie wie so einen Leitfaden oder einen Hinweis?
Champagner. Immer ein Riesenthema. Doch was macht eigentlich Champagner besonders? Warum ist er so besonders? Warum ist dieses Gebiet so außergewöhnlich? Vielleicht kann ich versuchen, in Anklängen die Besonderheit dieses Gebietes zu erklären. Also in den Tiefen der Champagne ruht ein uraltes Kreidebecken, dessen 75% kalkhaltige Ablagerung aus Kreide, Mergel und echtem Kalkgestein dem Boden seine poröse Struktur verleihen und Wasser in unterirdischen Hohlräumen speichern, um es den Reben in trockenen Sommermonaten präzise zuzuführen. Diese Kreideschichten sind zwischen 40 und 150 Millionen Jahre alt und wurden im Laufe der Jahrmillionen von marinen Sedimenten überlagert. Wichtig bei der Champagne ist immer das kontinentale Klima. Kalte Winter, fast 4 Monate Frost, gemäßigte Sommer, Tagestemperaturen um 24 Grad, also auch nicht so extrem heiß. Und der Hochdruck lässt die Nächte auf 12 Grad abkühlen. Und somit eine Diurnalspanne schafft, die Zucker und Säure in einer spannungsreichen Harmonie reifen lässt. Die grundlegende AOP-Regelung von 1936 schreibt nicht nur die ausschließliche Verwendung. Naja, es wurde ein wenig modifiziert. Im Augenblick sind es 8 Rebsorten, wobei nach wie vor 3 die Hauptrebsorten sind, sprich Pinot Meunier oder Meunier genannt, Pinot Noir und Chardonnay, und limitiert den Leseertrag auf maximal 10.000 Kilo pro Hektar und somit die Pressmenge auf 102 Liter pro 150 Kilo Trauben. Jede Flasche Champagner, die den Namen trägt, muss mindestens 15 Monate, ein Vintage-Champagner sogar 36 Monate auf der Hefe reifen. Im Ganzen über 34.000 Hektar mit mehr als 17 eingestuften Grand und Premier Cru verteilt sich dieses Terroir, das den Champagnern eine unverwechselbare Mineralität und Frische verleiht. Und Weine? Wie den 2018er Brut Nature Blanc Röderer Stark aus dem Haus Louis Röderer einfach einzigartig erscheinen lässt. Es gibt kaum etwas, was damit vergleichbar ist. Also die Cuvée des 2018er Brut Nature Blanc ist ein Assemblage aus 55% Pinot Noir, 25% Meunier, 20% Chardonnay, gewonnen aus Grand Cru und Premier Cru Lagen in Vernet, Chouy und Cramart. Die Lese erfolgt frühzeitig am 2. September 2018, als das außergewöhnlich warme und trockene Jahr, vergleichbar ungefähr mit 2003, die Trauben im perfekten Gesundheitszustand reifen ließ. Nach der schonenden Pressung reifen die Cuvées auf ihrer Hefe mindestens 5 Jahre statt der vorgeschriebenen 36 Monate. In den kühlen Keller von Reims, gefolgt von 6 Monaten nach dem Degorgieren. Keine malolaktische Gärung, um die lebendige Frische zu bewahren, und die Verschnitte liegen von Anfang an bei 0 Gramm Dosage. ein kühner Schritt. Das Ergebnis ein Champagner ohne jede Süße ist, aber umso mehr Ausdruck und Tiefe zeigt. Zwei Namen trägt dieser Champagner. Auf der einen Seite Louis Röderer, das Champagnerhaus. Auf der anderen Seite Philippe Starck. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer von beiden der größere Star ist. Wahrscheinlich jeder auf seiner Ebene in seiner Welt. Und toll, wenn diese Welten miteinander vereint werden. Du fragst dich, wie das kam? Ist schnell erklärt. Im Jahr 2006 trafen sich Jean-Baptiste Lecaillon, der Chef-Önologe des Hauses Louis Röderer, und der französische Designer Philippe Starck zu einem Spaziergang durch die biodynamisch bewirtschafteten Weinberge. Aus diesem Treffen entstand eine Idee, einen Champagner zu kreieren, der kompromisslos puristisch sein sollte. Ohne Dosage, ohne Schönung, ohne kosmetische Eingriffe. Starck, kein Winzer, aber ein radikaler Ästhet, inspiriert Lecaillon zu einem Wein, der die nackte Wahrheit des Terroirs erzählen sollte. Und nichts anderes. Wir reden, das bitte behalte im Gedächtnis, über 2006. Heutzutage sind Brutnatur-Champagner allgegenwärtig. Damals war es eine Revolution. Und wie zu erwarten, war das Ergebnis der erste Röderer Brutnatur. Ein Jahrgang Champagner, der ausschließlich aus den besten Parzellen der Coteaux de Cumière stammt. Der Wein wird spontan vergoren, reift lange auf der Hefe und kommt Brutnatur, also ohne Zuckerzusatz, auf den Markt. Wie gerade schon beschrieben. Starck zeichnet nicht nur das Etikett per Hand, sondern prägt die Philosophie des Projekts. Radikale Reduktion, Natürlichkeit und poetische Klarheit. Diese Zusammenarbeit ist keine PR-Maschine, sondern ein Ausdruck einer tiefen gemeinsamen Überzeugung von Echtheit, Energie und Zeitlosigkeit. Inzwischen sind mehrere Jahrgänge erschienen. 2006, 2009, 2012, 2015 und alle mit eigenständigem Charakter und intellektueller Präzision. Röderer und Starck haben mit diesem Champagner einen neuen Typus geschaffen. Ein Wein, der nicht glänzen will, sondern leuchten. Vielen Dank für dieses ganz besondere Champagnererlebnis. Dem Hause Louis Röderer, dem Star-Designer Philippe Starck und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Die Grundlagen, was muss man, wir hatten es ja auch schon mal in der Folge mit der Julia so ein bisschen angerissen, aber für dich selber, was sind für dich die Parameter, die man einfach kennen und wissen muss?
Was natürlich wichtig ist, natürlich die Premium-Sage, die verschiedenen Stufen, die Poliergrade, das ist natürlich erstmal das Wichtigste mit, oder was unterscheidet den?
Aber ist das schon der Anfang? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ist das der Anfang oder fängt es nicht eigentlich da an, dass man sagt, wir haben Reis?
Ja, genau. Also
oder das ist zu einfach, wenn man damit...
Na, du hast schon recht. Also wenn ich jetzt auch einen Gast das immer erklärt habe, was ist eigentlich erstmal Sake? Genau, das ist so natürlich erstmal der erste Punkt, erstmal zu erklären, was ist Sake, aus was besteht Sake, aus welchen wichtigen Bestandteilen, wie wird's hergestellt, wo wird's Sake hergestellt? Es gibt jetzt nicht nur Sake aus Japan oder wie sieht eine Reispflanze aus? Ist eine Reispflanze vergleichbar mit einer Weinrebe? Wo fühlt sich eine Reispflanze wohl? In welchen Gebieten in Japan wird Sake gebraut? Oder die Reispflanze angebaut. Also das sind erstens so
die... Ist eine Reispflanze vergleichbar mit einer Weinrebe?
An sich nicht.
Das ist ja ein einjähriges...
Genau, also es sind immer Setzlinge, die da sozusagen gesät werden. Und ich habe es immer so gern erklärt, dass an sich das nicht vergleichbar ist, außer dass es halt sozusagen im Frühjahr das Blühen anfängt und im Herbst findet dann eben die... wird sozusagen der Reis geerntet, so wie halt auch... die Trauben geerntet werden. Das ist so ein bisschen vergleichbar, aber an sich kann man es absolut nicht vergleichen. Nee.
Man unterscheidet ja in den verschiedenen Reissorten auf der einen Seite, aber auch in dem Terroir. Also kann man da auch von Terroir sprechen?
Ja.
Das ist eine Reispflanze, Sorte XY im Westen Japans anders schmeckt oder in den tropischen Gebieten Japans anders schmeckt als in den kühleren Gebieten. Mhm. Oder ist es dann wiederum das Wasser, was dann für die Produktion verwendet wird und das aus dieser Region stammt?
Also Hauptbestand ist natürlich das Wasser, was jetzt in Japan total unterschiedlich ist. Im Norden hat man ja eher bergige Landschaft. Man arbeitet dort überwiegend mit Bergwasser, mit Schmelzwasser, mit Quellwasser. Im Süden ist es dann eher wie so ein bisschen milder. in der Mitte Japans in Kobe. Es ist zum Beispiel total kalkhaltig, was auch den Sake, wo man wieder rausschmeckt, dass es eher härter ist vom Geschmack. Aber natürlich auch die Reispflanze. Also das Terroir wie beim Wein spielt auf jeden Fall beim Sake auch eine ganz große Rolle, weil man natürlich auch komplett verschiedene Klimazonen hat. Man hat auch einen anderen Boden. Im nördlichen Japan ist er eher schwerer, fester. Umso südlicher man geht, umso leichter, umso sandiger wird auch der Boden. Also das ist schon wiederum auch ein bisschen vergleichbar und was sehr, sehr wichtig ist, auch beim Thema Sake.
Und ist es da wie beim Wein, dass man sagt, ich habe hier mein Wasser, ich habe meinen Boden und ich habe verschiedene Reissorten? Oder wird der Reis automatisch auf die Umgebung, auf den Stil des Hauses angepasst? Also hat jedes Haus nur eine Reissorte oder mischen die dort auch oder spielen die auch oder bieten die verschiedene Sake mit verschiedenen Reissorten an?
Also verschiedene Brauereien bieten verschiedene Sake mit verschiedenen Reissorten an. Und es ist an sich so wie mit der Rebe, dass halt wirklich die Reissorten auch in dem Gebiet sozusagen angepflanzt werden, wo sie halt auch wirklich gut gedeihen. Also man ist da jetzt nicht so experimentierfreudig auch, dass man sagt, ach, ich habe jetzt den Reis und den baue ich jetzt im Norden, im Süden und im Westen und im Osten an, sondern es gibt natürlich so, dass man sagt, okay, die Rebsorte, die Reissorte ist besonders spezialisiert für den nördlichen Teil Japans, für die Temperaturen, für den Boden.
Ist es für dich interessanter, eine Brauerei zu probieren oder verschiedene Gebiete oder jetzt so rein vom im Einsteigersegment? Wie kann man sich da am ersten oder zu Beginn orientieren?
Also ich habe damals sehr viel probiert, die verschiedenen Stufen, um einfach auch da einfach so einen Geschmack und Gespür zu bekommen. Ist auch extrem wichtig, verschiedene Reissorten mit verschiedenen Premiumstufen zu probieren, dass man sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel Chunmai und hat aber komplett verschiedene Reissorten. Einfach auch den Stil von den verschiedenen Brauereien zu schmecken. Das hat mir damals schon unheimlich viel gebracht. Also es war auch ein Lernprozess, ein sehr langer Lernprozess, das einfach auch zu verstehen und den Unterschied zu schmecken. Natürlich ist es halt beim Sake, dass man jetzt nicht sagt, okay, man schmeckt jetzt extrem das Reiskorn raus. Beim Sake wird ja doch noch relativ viel mit Hefe gearbeitet, wo man dann überwiegend die Hefe auch rausschmeckt mit den verschiedenen Aromen. Das war am Anfang auch eher schwieriger für mich. Aber man muss halt wirklich viel probieren und viel, ja, einfach viel ausprobieren und sich da durchfuchsen, ja.
Sprichst du die Sachen Deutsch oder Japanisch aus? Wenn du jetzt die Fachbegriffe teilweise hast, versuchst du die authentisch Japanisch auszusprechen, um möglichst bewandert zu klingen oder Deutsch, damit es jeder versteht?
Schwierig,
finde ich, so von der Überlegung, ne?
Also so schon eher Deutsch. Ich habe zwar am Anfang immer unseren Sushi-Meister gefragt und der hat mich dann auch immer verbessert. Auch schon allein bei den Premium-Stufen. Aber an sich überwiegend Deutsch, ja. Also es gibt so ein paar Fachbegriffe, aber die habe ich jetzt wirklich im Restaurant eigentlich so gut wie nie angewendet. Also ich musste es damals lernen, aber dass ich jetzt das großartig im Restaurant nenne, nee, das ist dann eher mehr, dass ich wieder mehr erklären muss danach.
Und sagst du lieber Sake oder Nihonshu? Also lieber diesen ursprünglichen Begriff für Sake oder, weil Sake ist ja eigentlich nur Alkohol.
Ja, an sich Sake.
Weil es eingebürgert ist und jeder versteht und das andere klingt vielleicht ein bisschen zu verkopft oder
Ist dann eher wieder erklärungsbedürftig, dass die Leute sagen, hey, okay, verstehe ich jetzt nicht. Ja.
Okay, dann habe ich die Region, ich habe den Reis, dann unterscheidet man beim Reis in verschiedenen Poliergraden, was die verschiedenen Qualitätsstufen sind, zwischen 40 und 70, 80 Prozent ungefähr.
Ja. Oder sogar gar keinen Poliergrad.
Und der Reis wird ja vorher noch verarbeitet oder nimmt man den Reis und dann wird er poliert? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was passiert damit?
Also am Anfang wird er poliert.
Was ist das für ein Polieren? Ist da ein Mann, der da sitzt und mit einer Feile versucht,
das stellen sich mal viele vor. Nee, das wird maschinell alles gemacht.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, okay. Ja. Also ich glaube, ganz, ganz früher wurde es sicherlich in irgendeiner Weise oder in kleinen Betrieben so gemacht, aber es wird alles maschinell gemacht. Und es kann halt auch bis zu 48 Stunden dauern, je nachdem, wie viel wegpoliert wird. Und man kann sich das halt so vorstellen, dass man am Anfang wirklich ein braunes Reiskorn hat und am Schluss hat man fast ein kleines durchsichtiges Korn. Die Schale, die ist ja an sich extrem voll mit Mineralstoffen, Proteinen, Vitamine. Und die kommt aber weg, weil die wiederum sozusagen den Geschmack schlechter machen kann beim Sake. Deswegen kommt wirklich diese Außenschicht, wird komplett wegpoliert. Und dann hat man im Endeffekt nur noch die Stärke, die sich im inneren Teil des Reiskorns befindet, Shinpaku auch genannt. Und die ist wiederum sozusagen der wichtigste Bestandteil, was man dann für die Herstellung vom Sake benötigt.
Glaube ich, auch so ein für mich gedanklicher Grundsatz gewesen, dass je hochwertiger das Produkt ist, da geht es nicht darum, dass der kräftiger schmeckt, sondern dass der immer feiner und klarer und definierter und eigentlich zurückhaltender schmeckt.
Mhm. Genau, also umso mehr wegpoliert worden ist, umso feiner und hochwertiger ist er. Mhm.
Was macht man mit dem Abfall?
Wegschmeißen? Also ich habe mal gehört, dass es teilweise natürlich weggeschmissen wird, aber viele machen dann auch noch Alkohol draus, wie jetzt bei uns der Dresdner. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nichts davon irgendwie probiert oder in irgendeinem Maße irgendwo mal was gelesen. Aber so habe ich halt damals gelernt, dass es an sich weggeschmissen wird oder halt dann wirklich noch weiterverarbeitet.
Und dann hast du das kleine Reiskorn, also nicht nur eins, aber mehrere. Und was passiert dann?
Dann gibt es ganz, ganz viele Schritte. Dann wird das Reiskorn wird gewaschen. Dann findet da erstmal wieder Zeit danach statt, weil ja sozusagen das Wasser muss dann sozusagen erstmal wieder abgetropft werden, dass sozusagen das Reiskorn nicht im Wasser schwimmt und nicht zu viel Feuchtigkeit aufnimmt, weil umso mehr
es Feuchtigkeit. Wie lange dauert sowas denn ungefähr,
dieser Prozess? Das sind immer so Stunden. Also jedes Brauerei arbeitet dann natürlich auch anders. Dann hat man mal wieder, keine Ahnung, 6 Stunden Pause dazwischen, dann mal wieder 12 Stunden. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, innerhalb ein paar Tage hast du diese ganzen Prozesse erledigt, sondern das zieht sich wirklich.
Mhm.
Und dann wird der Reis gedämpft. Bis das Reiskorn so in diesen Produkt oder in dieser Stabilität ist, wo man sagt, okay, jetzt kann man ihn weiterverarbeiten. Und der wichtigste Schritt ist dann, dass dann der Gochi hergestellt wird. Da kommt dann der Reis oder Reiskörner, kommen dann in einen Raum, Zederholzraum, also wie so eine kleine Sauna sozusagen, der bis zu 40 Grad warm ist. Und da wird dann der Reis auf Platten gestrichen. Und dann gibt es da auch wiederum verschiedene Verfahren, wie man mit dem Gochi arbeiten kann. Viele streuen den Gochi über das Reiskorn und dann vermehrt sich der natürlich durch die Wärme und wird dann auch wieder ganz warm mit verschiedenen Tüchern eingewickelt, dass das wirklich keine Feuchtigkeit wieder entlöst. Und das kann dann auch nochmal, ich glaube, bis zu 2 Tagen dauern. Und diese
Gochi ist ein Schimmelpilz.
Genau, das ist ein Schimmelpilz, den gibt es in verschiedenen Farben. Der auch wiederum für Sojasauce hergenommen wird zur Herstellung. Und dann wird sozusagen immer wieder die Temperatur beobachtet, weil es muss halt wirklich, es ist sozusagen die wichtigste Aufgabe eigentlich mit vom Braumeister, dass das halt kontrolliert wird. Wenn da mal was schief geht, dann ist an sich das ganze Reis sozusagen, die Reiskörner hinüber. Und wenn das dann sozusagen verarbeitet ist, da wird dann auch wieder alles nochmal vermischt.
Das ist ja, glaube ich, so einer der sensibelsten Prozesse. Also ich glaube, die müssen alle 2 Stunden auch nachts aufstehen, um zu kontrollieren, sie dort machen. Und das obliegt ja dem Braumeister. Da darf ja, glaube ich, kein anderer ran, der da checkt, ob alles wirklich super in Ordnung ist. Und warum ist das so wichtig? Also was ist da bei diesem Prozess eigentlich, warum macht man das? Soll der Reis dann schimmelig schmecken oder?
Ob er schimmlig schmeckt, sicherlich, aber er kann natürlich dadurch kaputt werden. Er kann dann sehr säuerlich auch werden. Und das ist einfach das Problem. Und deswegen wird das wirklich so bewusst kontrolliert, weil da natürlich auch viel Arbeit dahinter steckt, auch viel Geld natürlich. Und deswegen wird es halt einfach auch regelrecht kontrolliert oder muss kontrolliert werden.
Und welche Aufgabe hat der Koji?
Also Koji hat die Aufgabe, dass er sozusagen die Stärke in Zucker umwandelt und wiederum entsteht dann Umami, was auch wiederum so dieses sehr cremige, nussige wieder den Sake dann auch abgibt, die Aromen.
Und dann habe ich einen Zucker und dann kann ich endlich Alkohol draus machen.
Ja, fast. Also es ist dann nicht so, dass man sagt, okay, jetzt kommt dann das Fass und dann ist der Sake fertig. Es ist dann noch echt nochmal ein längeres Gärprozess. Also es kommt dann sozusagen wieder in die Brauerei zurück, muss dann auch wieder also raus aus dem Zederholzraum. Und dann kommen sie in die Fässer. Und da wird aber dann auch nochmal getämpfter Reis dazu gegeben und da wiederum wird dann die Gärung, findet da statt. Und je nachdem natürlich...
Sind das die normalen Hefen, die wir auch beim Wein haben oder beim Bier haben, oder sind das da andere oder spezielle Hefen, die man da verwendet?
Das sind spezielle Hefen. Da gibt es zig verschiedene, wie zum Beispiel eine Brauerei, die relativ bekannt auch ist und sehr namhaft ist Amabuki. Die arbeiten zum Beispiel nur mit Blütenhefen. Also die setzen keine andere Hefe ein. Die Sake haben teilweise auch Blütennamen. Und das ist auch echt krass, wenn man die mal im Gegenvergleich probiert, wie stark einfach dieses Blumige herauskommt. Und das finde ich immer super spannend, einfach so den Unterschied auch mal irgendwie rauszuschmecken. Aber an sich natürlich entscheidet dann natürlich der Braumeister, was möchten wir für einen Sake, welchen Stil möchten wir. Und dann werden natürlich die Hefen zugenommen, in welchen Geschmäckern die dann auch wieder der Sake entstehen soll. Also überwiegend hat Sake eigentlich fruchtige Noten, finde ich. Es gibt natürlich auch welche, die eher so ein bisschen die würzige gehen, aber eher die fruchtigen Hefe werden bevorzugt.
Also ich habe da auf der einen Seite habe ich den Reis, den ich aber meistens auch nicht erfahre, oder erfahre ich den? Steht der auf der Flasche mit drauf, die Reissorte? Oder?
Teils. Selten. Also bei Premium-Sake steht er eigentlich meistens drauf. Aber es teilweise, wenn man dann schon mal Sake hat, steht auch überhaupt nicht mehr der Reis mit drauf. Es ist verschieden.
Dann habe ich den Braumeister, der wahrscheinlich, also sprich das Haus, was dort von Relevanz ist, somit eben auch daraus resultieren die Gegend. Ich habe in der Qualitätsstufe habe ich den Poliergrad, wo ich dann jetzt so laienhaft gesprochen eruieren kann, ob das jetzt ein kräftiger oder ein etwas feinerer, leichterer Sake ist.
Also Poliergrad steht immer als Prozentzahl auch dabei, was immer ein bisschen verwirrend ist für die Deutschen. Weil da steht dann zum Beispiel 55% und dann erschrecken oft die Gäste und denken, der Sake hat 55% Alkohol. Das ist immer ein bisschen verwirrend, aber es steht meistens dann immer die Reissorte drauf, dann der Poliergrad mit zu einem Chunmai Dai Shinjo oder Chunmai und dann eben der Poliergrad. Der Alkoholgehalt steht auch noch drauf, der ist meistens so bei 14%, 15%, 16%. Und die Präfektur, genau. Das sind so die wichtigsten Bestandteile vom Etikett.
Sake ist pasteurisiert, ne?
Ja. Es gibt aber auch Sake, der nicht pasteurisiert ist.
Wenn der pasteurisiert ist, muss ja ein MHD draufstehen, oder?
Ja.
Wenn dann MHD draufsteht, kann ich den nur bis dahin verwenden? Oder ist es... Also gibt es ein Haltbarkeitsdatum, also wahrsten Sinne des Wortes für ein Sake, oder ist das mehr oder weniger unser verkopftes System und eigentlich kann man Sake auch noch viel länger aufbewahren aufgrund des Alkohols oder eben aufgrund der Stabilität der Inhaltsstoffe etc.?
Teils. Also ich habe schon mal einen Sake gehabt, den ich nach einem Jahr mal wieder aufgemacht habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, länger würde ich ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr liegen lassen. Das war aber, glaube ich, auch
nur... Was verändert sich dann? Ist das, dass der wie Sherry wird? Oder ist
nee,
der...
ich fand den total lasch vom Geschmack. Also die Aromen waren einfach nicht mehr so präsent. Er war sehr neutral, würde ich sagen. Aber es kommt halt darauf an, auch welche Premiumstufe du hast, wie er verarbeitet worden ist. Dann wiederum gibt es ja auch Jahrgangssake, wie wir hatten zum Beispiel einen 94er oder 96er auf der Karte, die standen noch wieder eins im Glas. Das war dann schon wirklich sehr weinähnlich auch. Aber ich würde jetzt sagen, erfahrungsgemäß jetzt nicht ewig lagern. Also es ist schon ein Getränk, was man, glaube ich, zeitnah öffnen sollte. Man muss ja auch bedenken, bis der in Japan hergestellt worden ist und bei uns in Deutschland ankommt, vergeht ja auch Haufen Zeit. Also er hat ja da meistens auch schon mindestens ein Jahr oder ein halbes Jahr in der Flasche. Und ich würde es jetzt nicht so lange aufbewahren. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt einen Shunmaida Shinju habe, einen Premium sage, die höchste Stufe, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen längerer haltbar. Aber wenn ich jetzt so einen Shunmai habe, das ist an sich ein Sake, der ja auch eher frisch getrunken werden sollte, sollte man den, glaube ich, schon innerhalb von einem Jahr öffnen, die Flasche. Also erfahrungsgemäß.
Aber man kann grundsätzlich so sagen, dass es anders als wie beim Wein, sondern vielleicht eher wie beim Bier ist, dass sobald der in der Flasche ist, ist er eigentlich perfekt und ich kann trinken und brauche nicht warten oder es passiert nicht unbedingt so diese, im Generellen, es wird bestimmt spezielle Sake geben, aber nicht diese Riesenveränderung, wo man sagt, er reift und danach ist der zehnmal so gut.
Also das würde ich so unterschreiben, ja. Also bei den, wie gesagt, bei den Jahrgangssake wieder komplett anders, aber bei den Einsteigern-Sake ist es jetzt nicht, dass sich die noch großartig positiv weiterentwickeln in der Flasche. Und bei unpasteurierten Sake ist es ja meistens so, dass die auch wirklich nur bei einer Brausaison, das ist sozusagen der erste Sake, der meistens bei einer Brausaison hergestellt wird und der sollte natürlich ultra zeitnah getrunken werden. Oder auch wenn er wirklich geöffnet worden ist, auch die nächsten Tage, weil an sich Sake ist ja auch, wenn er geöffnet ist, noch relativ lang haltbar. Aber unpasteurierten Sake auch nur kühl lagern und eben auch schnell trinken.
Nama Ginshu, genau. Der ist ja unpasteurisiert und der ist ungefiltert.
Ja.
Hat man da ein ganz anderes Geschmacksbild? Also kann man das vergleichen mit Natural Wein auf der einen Seite und konventionellen Wein auf der anderen? Ist das so krass vom Unterschied oder ist das dann wiederum was anderes?
Ich würde es anders beschreiben. Also für mich in die Natural-Richtung ist eher ein Sake, der, wo das Reiskorn nicht poliert worden ist. Das erinnert mich eher so an Natural Wine. So ein bisschen ungefiltert, ein bisschen trüb, ein bisschen, ja, wo einfach noch so dieses Naturprodukt irgendwie rausschmeckt. Einen unpasteurierten Sake ist an sich schon vergleichbar auch mit einem pasteurierten Sake. Vom Geschmack her nur, dass er halt wirklich trüb ist und die Trübstoffe drin sind. Aber ich zum Beispiel hatte mal einen auch von Amabuki, den Banana Nama, der mit Bananenhefe auch hergestellt worden ist, wie der Name schon mit sich bringt. Krass. Und der war wirklich crazy. Also den haben die Leute immer abartig gefeiert bei uns. Und der hat so geschmeckt wie diese Schokoladen-Gelee-Bananen. Ich fand immer ein bisschen den unpasteurierten Sake vom Geschmack ein bisschen süßer als jetzt den pasteurisierten. Pasteurisierte ist eher ein bisschen für mich körperreicher. Zeigt einfach mehr Fülle für mich jetzt. Aber ich habe jetzt auch noch nicht die Bandbreite an unpasteurierten Sake probiert. Also.
Aber die sind ja eigentlich nicht süß, sondern, also es ist ja schon durchgegoren, sondern es ist eher das Glycerin, was man schmeckt und das Umami, was man schmeckt und die fehlende Säure, dass die halt kaum Säure haben und deswegen hat man ja so dieses Gefühl der Süße oder der Cremigkeit, ist vielleicht ein wenig schöner formuliert.
Oder? Ja, das stimmt. Ja, Cremigkeit.
Aber ich komme nicht drum rum, die verschiedenen Qualitätsstufen zu lernen und die einmal komplett durchzudeklinieren und dann habe ich es aber drin, dann kenne ich mich aus.
Mehr oder weniger. Also klar, das ist halt an sich, finde ich, schon mit ein wichtiger Bestandteil, dass man die Premium-Stufen lernt oder ja auch ein bisschen vergleicht, dass man sich da einfach so schon ein bisschen auskennt. Das ist ja wie bei uns in Deutschland die Klassifizierung vom VDP. Man hat ja auch das große Gewächs und den Gutswein. Und so ist es ja an sich ein bisschen vergleichbar auch mit einem Sake, dass man sozusagen den Einsteiger-Sake irgendwie doch rausschmeckt und doch dann auch dieses Premium-Produkt, die höchste Premium-Stufe.
Ist grundsätzlich ein Junmai höherwertiger oder ist es ein Honjutsu? Also einer, der keinen Alkoholzusatz hat oder einer, der wo Alkohol zugesetzt wurde?
Die stehen ja an sich gleich. Junmai und Honjutsu. An sich ist Junmai wesentlich bekannter und wird öfters hergestellt. Ich persönlich mag jetzt auch eher den Junmai, wo halt kein zusätzlicher Alkohol zugesetzt worden ist.
Der 13 bis 16 Volumenprozent ungefähr hat und Honjutsu hat wie viel so im Schnitt?
Der hat, ich glaube, so 15, 16, aber jetzt auch, es ist ja auch jetzt nicht so, dass man sagt, also wo, jetzt nur mal nur so als kleine i-Tüpfelchen, wo sozusagen schon mal dabei steht, wurde kein zusätzlicher Alkohol zugesetzt und bei Daijinjo zum Beispiel wurde ja noch Alkohol zugesetzt, aber die machen jetzt nicht den Alkohol extra noch dazu, dass man sagt, okay, jetzt hat das Getränk ja eh schon viel Alkohol, jetzt geben wir den nochmal extra Alkohol dazu, sondern einfach den Sake noch ein bisschen mehr Fülle dazu zu geben, mehr Körper. Danach wird der Alkohol auch wieder runtergestuft, von daher kann Honjutsu auch schon 13% haben. Es muss jetzt nicht mehr sein, bloß weil der Alkohol zugesetzt worden ist.
Ihr habt euch ja selber auf die Stirn geschrieben, die beste Sake-Karte in Deutschland zu haben, oder?
Kam nicht von mir. Okay. Nein.
Aber habe ich irgendwann mal gelesen oder gehört oder ich weiß es nicht mehr und dann dachte ich, oh, ambitioniert, super.
Natürlich war das so ein bisschen das Ziel, weil es gibt ja wenige Sake-Karten bei uns in Deutschland oder damals zu dieser Zeit, 2019, da war das ja auch eher noch so ein bisschen ein Begriff, der noch nicht so extrem bekannt ist. Wir haben es halt damals auch, glaube ich, ganz gut aufgebaut, die Karte mit den verschiedenen Premium-Stufen und für jedermann dann auch was dabei. Und eben halt dann noch die zusätzliche Sake-Reise. Also,
wie viele habt ihr auf der Karte? Wie viele verschiedene Positionen?
Ich habe damals gestartet mit jedem Premium-Sake, hatte ich glaube ich so 4 bis 6 verschiedene Sake. Die konnten die Gäste flaschenweise trinken oder auch in einer Karaffe bestellen. Und dann hatte ich aber natürlich auch noch Namasake, also Unpasteuristen-Sake und Sparkling-Sake und Likör-Sake. Also sozusagen für jedermann was da dabei.
Und im Ganzen, wie viel waren auf der
Auf der ganzen Karte, also würde ich mal so sagen, 50 bis 60.
Ja, was schon umfangreich ist.
Ja, schon.
Preislich? Also, wenn ich jetzt einen Sake kaufe, jetzt in Deutschland, wo kann ich es? Es gibt ja auch absolute Billigprodukte. Das sieht man ja bei jedem zweitklassigen Sushi-Laden, der auch einen Reiswein irgendwie auf der Karte hat und man das wirklich nicht trinken sollte, also auch nicht zu empfehlen ist, weil es eigentlich mit dem Produkt wenig zu tun hat oder es wahrscheinlich so die Blue Moon der Sake-Vertreter ist. Aber wenn ich jetzt ein qualitativ hochwertiges Produkt von von diesen 1400 Brauereien, die es dort gibt, sagt man, dass 1000 einigermaßen richtig handwerklich arbeiten. Ich glaube, 300 werden nur importiert in Deutschland. Im Großen und Ganzen, wo geht es los? Was ist ein vernünftiger Preis für ein gutes Produkt?
Für ein gutes Produkt Sake würde ich sagen ab 30 Euro.
Für also eine 720 Milliliter Flasche.
Es gibt schon Sake, sagen wir mal so ab 20. Aber so die wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, man gibt jetzt wirklich mal was aus, weil man wirklich das Produkt auch mal probieren möchte, geht es meistens so ab 30 Euro, Mitte 20 bis 30 Euro.
Und soll man
Euro.
Das investieren? Also soll man da in diese Richtung gleich reingehen und sagen, ich möchte es schmecken? Oder genügt es für mich erstmal am Anfang, wenn ich sage, um mich mit dem Geschmack vertraut zu machen, da reicht erstmal ein Zwanni?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, man möchte das erste Mal Sake probieren, dann reicht natürlich auch so ein Einsteiger-Sake, auf jeden Fall.
Aber den im Asialaden für 8 Euro, den sollte ich besser stehen lassen.
Den würde ich zum Kochen verwenden.
Okay.
Also ich habe da jetzt auch nicht wirklich mir schon mal was in einem Asia-Laden gekauft. Ich schaue zwar immer so, was wird da auch angeboten, aber es sind halt meistens auch die Sake, die in der Küche zum Kochen verwendet werden. Also wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt wirklich meinen Sake probieren und ich möchte auch gern was investieren und ich möchte was Gutes haben, wo ich weiß, okay, da wird wirklich regelrecht bewusst gut gearbeitet, dann würde ich mich für ein Premium-Sake entscheiden, weil die, was es natürlich so im Asia-Laden gibt, das sind ja überwiegend Tafel-Sake, wo dann wirklich eher so ein, ja, ist jetzt vielleicht böse, aber so ein Mischmusch, wo halt dann verschiedene Reissorten und also da wirklich nur mal so auf dieses extreme Produkt geachtet wird.
Ich glaube, so böse ist es gar nicht. Also es ist ja in der Tat so wie bei Billigwein.
Ja, es ist halt, ja, es ist wirklich so. Also muss man es halt in irgendeiner Weise auch ein bisschen vergleichen, eher so ein bisschen die Massenabfertigung. Ja.
Wo geht's bei euch nach oben? Also was ist euer teuerster Sake, den ihr auf der Karte habt oder jemals hattet?
Ich hatte mal einen Jahrgangssake, der lag bei 220 Euro. Das war, glaube ich, unser teuerster mit, der auch echt gut ging von einem speziellen Gast. Ansonsten, was natürlich auch sehr teuer ist, ist Sparkling Sake. Der ist teilweise schon vergleichbar mit einem Champagner. Also wirklich mit einem High-End-Champagner.
Ist es dann mit so traditionell, also wo Flaschengärung angewendet wird, oder ist das einmal Hahn auf und Kohlensäure rein?
Nee, also das wäre also wirklich eine Flaschengärung. Den haben wir zu einem auch immer als Aperitif angeboten. Und wir hatten am Anfang von der gleichen Brauerei, sozusagen der Einstieger Sparkling. Der war aber ein bisschen spezieller. Und der war für die Gäste auch wirklich schwierig am Anfang. So allgemein erstmal, okay, Sake, erstes Sake und dann ist da auch noch Kohlensäure dabei und dann relativ trüb. Aber wir hatten jetzt am Schluss eigentlich immer den Blue Sky. Und den haben die Leute so gefeiert und der war wirklich oder ist wirklich ganz toll und ich habe den auch super gern mal im Stusted in der Weinbegleitung mit angeboten, weil der wirklich sehr, also natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem Champagner ist, aber sehr, also nah dran geht und so einfach super spannend ist, wie Sake einfach vielseitig auch ist.
Wo habt ihr den preislich eingeordnet? Was hat der bei euch auf der Karte gekostet?
Das Glas lag bei 21 Euro. Und Flasche, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, da waren wir auf jeden Fall auch schon so bei 140. Ja,
kann ich mir einen Bierdeckel nehmen und da 5 Gläser zusammenrechnen? Und
ja, dann. Aber an sich ist es jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben den jetzt flaschenweise verkauft, dann halt wirklich glasweise. Also den hatten wir halt wirklich als Aperitif. Du musstest aber auch den Gast, wenn wir Aperitif im Angeboten haben, natürlich war immer der Sparkling Sake so der Fokus und auch immer den Gast erklärt. Oder jetzt habe ich auch immer mein Team gesagt, ihr müsst es erklären, weil die Leute verstehen das jetzt nicht, weil die denken, Champagner ist teuer, die jetzt sich jetzt nicht so extrem mit Wein auskennen und dann wird ein Sparkling Sake angeboten, die erwarten natürlich, dass das wesentlich günstiger ist als Champagner und am Schluss kriegen sie dann die Rechnung und dann denken sie sich so, okay, 21 Euro führen, das Glas. Nicht, genau, und deswegen, man musste das einfach immer vorab auch erklären, wie das hergestellt wird, dass es an sich wie ein Champagner hergestellt worden ist, ein sehr hochwertiges Getränk. Und dann haben die Leute auch das verstanden und haben das auch unterstützt auszugeben. Aber du musst es halt wirklich erklären.
Was wird für die zweite Vergärung damit reingegeben? Wird es dann normaler Zucker oder wird da...
Da wird normaler Zucker mit dazu gegeben.
Spannend. Hat man viel zu selten eigentlich.
Voll. Und es gibt auch ganz wenige. Also ich war selber bei der Brauerei schon und habe es auch gesehen, wie die da arbeiten. Und das ist wirklich grandios gewesen. Und aber ich habe selten oder eigentlich fast noch gar keinen wirklich guten Sparkling Sake probiert. Es gibt zwar Sparkling Sake auch noch in der kleinen Flasche, der aber halt dann wirklich keine Flaschengärung hatte, die dann auch vom Geschmack her nochmal komplett unterschiedlich sind. Aber sonst ist die Bandbreite von Sparkling Sake noch sehr, sehr niedrig.
Nimmst du andere Gläser für Sparkling-Sake als für normalen Sake oder nimmst du für alle ohnehin nur die Keramikbecher, die traditionellen?
Also zum Sparkling-Sake habe ich ein Champagnerglas hergenommen.
Ja.
Wir haben damals extra mit einer Töpferei zusammengearbeitet hier in Regensburg, die uns das ganze Geschirr gemacht haben und sowohl auch Sake-Becher. Aber ja, ich habe mich dann irgendwann umentschieden für Gläser, weil ich fand das immer super schwierig, weil ich wollte ja auch den Gast, wenn er zum Beispiel die Sake-Reise hatte, dass der auch sieht, wie unterschiedlich von der Farbe der Sake sein kann. Und das hat man dann doch in diesen Bechern eigentlich nie gesehen. Und somit habe ich dann Gläser rausgesucht und habe das dann auch mit einem Atsushi ausgesucht, mit unserem Sushi-Meister. Und dann haben wir eigentlich nur noch Sake-Gläser hergenommen. Und wenn es dann wirklich ein sehr spezieller, sehr hochwertiger Sake war, Jahrgangssake oder etc., habe ich auch ein Weinglas ausgeschenkt.
Habt ihr da die Sake-Gläser von den gängigen Brands wie Riedel etc.? Oder habt ihr da spezielle? Oder habt ihr?
Wir hatten eine japanische Firma. Also ich habe am Anfang welche von Ueno Gourmet gehabt. Und dann hatte ich aber eine japanische, die hat mir damals auch eben unser Sushi-Meister mit. Aber die sind vom Stil her, sind die an sich wie ein Weinglas, halt ohne Stiel und ein bisschen kleiner gehalten. Aber auch eher.
Aber aus dem Weinglas dicker. Würdest du es nicht ausschenken? Aus dem klassischen, keine Ahnung, Burgunderglas, aus dem Rieslingglas?
Doch, wie gesagt, wenn es jetzt wirklich ein sehr hochwertiger Sake ist, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Sake, der schon, keine Ahnung, 10 Jahre gereift ist, ein Jahrgangssake, den habe ich immer im Weinglas ausgeschenkt.
Und temperaturmäßig? Wo bist du da? Weil da gibt es ja auch grundverschiedene Philosophien. Ja. Und weißt du, was ich total spannend finde, nur als so sinnlos ein Fact, dass die Sake-Braumeister heißen Sake trinken, damit die ihre Körpertemperatur um 2 Grad nach oben schießen und sensibler sind bei der Verkostung der einzelnen Sake. Das finde ich crazy.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Wir wurden ja auch oft angeredet, so, ja, man trinkt Sake doch nur heiß. Also, das hat man immer so ein bisschen im Kopf. Und Premium-Sake trinkt man eigentlich nie heiß, außer es gibt ein paar verschiedene Chunmais, die man auch erhitzen kann. Aber an sich wirklich Premium-Sake nur kalt genießen oder halt wirklich in Zimmertemperatur. Es soll natürlich jetzt nicht eiskalt sein, sondern an sich wie Weißwein vergleichbar. Also ist ungefähr so, ich habe es
10 Grad.
Teils 10, 11 10, Grad, genau. 12, ich habe es meistens so immer gemacht, dass ich abends dann, wenn Service-Start war sozusagen oder wenn ich wusste, okay, die erste Begleitung geht in einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann habe ich ihn aus dem Kühlfach genommen, das halt einfach von der Temperatur optimal ist und dass es sich einfach dann von den Aromen super entfaltet. Weil da ist es an sich auch wieder sehr vergleichbar mit Wein, wenn er zu kalt ist, du schmeckst und riechst einfach nicht gut und so war es dann einfach optimal.
Und heiß serviert wäre einmal, tauch sie da rein und richtig, bis er dampft? Oder was ist für dich heiß?
Ich würde es jetzt nicht aufkochen, sondern in heißes Wasser stellen, dass es so wirklich eine schöne, warme Temperatur hat. Aber wie gesagt, ich habe es einmal probiert. Da war ich aber noch nicht so in diesem Sake-Game drin, weil ich es halt immer so gehört habe, okay, Sake muss man heiß genießen. Aber jetzt habe ich es gar nicht mehr gemacht. Ich habe es auch, wie ich in Japan war, habe ich nie einen heißen Sake irgendwie auf der Karte gelesen oder dass das irgendwie dort zelebriert wird.
Mm-mm. Interessant, wie sich manchmal eben so Mythen dann irgendwie halten oder irgendwie einbürgern oder vielleicht hat es auch mit der Qualitätsveränderung dann irgendwie.
Ja, also ich glaube, dass du überwiegend Tafelsake warm genießt.
Für dich ein wichtigeres Thema als Wein oder ist Wein immer noch, oder kann man das gar nicht so sagen?
Nein, Wein ist immer noch das wichtigste Thema. Also ich habe, das soll nicht gegen Sake oder sonst was, aber ich finde Sake unheimlich spannend und ich hätte nie gedacht, dass wir uns auch mal in irgendeiner Weise anfreunden, weil ich halt damals dachte, okay, Sake, sehr speziell, ich fuchs mich da jetzt rein, weil es mich natürlich auch interessiert, aber ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, so, heute Abend mach mal eine Sake-Flasche auf. Also das ist für mich immer noch ein sehr spezielles Getränk, wie ich liebe es, wenn ich immer das neue Menü getestet habe und dann dazu die Sake reise und es ist einfach eine super tolle Kombi, aber ich bevorzuge immer noch den Wein. Aber wenn ich jetzt in ein japanisches Restaurant gehen würde, würde ich sofort Sake auswählen. Das schon.
Dann, weil er besser zu den Speisen passt. Also ist Sake eigentlich grundsätzlich ein guter Speisebegleiter oder ist es dann doch eher ein singuläres Getränk, weil er so fein ist und so zart ist?
Nee, es ist eine unheimlich so tolle Speisenbegleitung. Also ich habe es auch super gern mal einen Sake vor einem Stustert eingesetzt, weil wir ja doch auch eine Küche haben, die auch eher so ein bisschen mit asiatischen Aromen arbeitet. Und das ist einfach eine absolute tolle Kombi und das feiere ich schon. Aber dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt irgendwo hin und trinke jetzt ohne Essen Sake, wie in Japan habe ich das auch gemacht, aber das war halt ein anderer Flair und da wurde es anders zelebriert als jetzt bei uns in Deutschland, aber sonst eher Wein, ja.
Dann flaschenweise nur Wein und sonst Sake als Erlebnis zwischendrin. Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort kleiden müsstest?
In ein Wort? Oh, ja. Großartig.
Sagt alles. Also finde ich da, wie fing das bei dir an? Wie kamst du zum Wein? Ist jetzt auch schon ein paar Jahre, dass du dabei bist. Also ja, schon, ich glaube, 12 Jahre allein beim Anton Schmaus, oder?
Na, zehn? Schon lange.
Nee, 11 Jahre, 11, 12?
Ja, es waren 10 Jahre, aber mit kurzer Unterbrechung. Wie ich zum Wein kam, es hat sich eigentlich echt ein bisschen hingezogen. Also ich habe damals meine Restaurantfachausbildung beim Alexander Herrmann gemacht in Wirsberg und hatte da eigentlich schon extrem tolle Weinnasen, würde ich es jetzt mal nennen, über mir. Aber irgendwie hat es mich nie so geflasht. Also es war immer so, meine Chefin hat damals immer gesagt, die hat auch ein Sommelier gemacht, die hat immer gesagt, Anna, sie machen mal ihren Sommelier. Und ich dachte mir immer so, ne, niemals. Also es, das war für mich irgendwie wirklich fernab. Und nach meiner Ausbildung bin ich ja dann nach Regensburg zum Anton Schmaus, ins Historische Eck damals noch. Es war sein erster Laden. Es war halt damals so, okay, wo geht man hin? Und ich wollte an sich ein bisschen weg von der Heimat, aber auch nicht wieder zu weit. und bin dann eben nach Regensburg gekommen. Und das Historische Eck, es war ein super bodenständiges, kleines Restaurant. Wir waren ein ultra kleines Team. Und somit hatte ich ja halt dann auch immer mehr mit dem Thema Wein zu tun. Also ich war dann auch musste Wein bestellen, es gab neues Menü, ich sollte dann einen Wein mit aussuchen, also bin da eher so ein bisschen ins kalte Wasser geflogen, was aber glaube ich für mich auch ganz gut war, dass ich dann so ein bisschen aus meiner Komfortzone auch mal rausgekommen bin und dann sozusagen, okay, jetzt muss ich mir das anschauen oder jetzt muss ich mich in das Thema reinfuchsen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, hey, irgendwie ist es ganz, ganz cool, es macht irgendwie Spaß. Und für mich war es halt auch irgendwie immer so, dass ich immer weiter wollte. Also ich bin eine Person, die nie gern stehen bleibt. Also mir wird schnell langweilig, sag mal so. Und ich brauche immer wieder neue Aufgaben und ich bin sehr ehrgeizig. Und dann war mir klar.
Hast du mit Anton Schmaus einen guten
Gegenspiel? Ja. Und dann war halt klar, okay, ich sehe mich jetzt nicht als Restaurantleitung, sondern eher schon so in die Weinrichtung. Und dann ist damals auch die Caro, die hat mit mir zusammengearbeitet im Historischen Eck, die war Sommeliere, die hat dann auch aufgehört und dann war das sozusagen auch so ein bisschen mein Thema. Und damals war aber überwiegend noch viel Österreich auf der Karte. Also wir haben damals extrem viel österreichische Weine gehabt, wo ich mich dann eher so ein bisschen mit Österreich auch erst auseinandergesetzt habe. Ja, und dann sind wir ja sozusagen umgezogen, sozusagen ein Haus gegenüber im 5. Stock nach oben. Dann hat er das Restaurant Stuster eröffnet. Da habe ich damals noch als stellvertretende Restaurantleitung angefangen. Und dann war klar, okay, ich mache dieses Jahr noch fertig, aber dann will ich weg und ich will was mit Wein machen.
Eigentlich ist total egal, ob du absoluter Neuling in dieser Weinwelt bist oder schon seit Ewigkeiten unterwegs. Du solltest niemals die Klassiker, die großen Meister dieser Weinwelt vergessen, weil die Klassiker
und nehmen wir total gerne einen Wein wie den Chianti Classico, sind das Rückgrat der Weinwelt. Sie sind Referenzpunkte, an denen sich Stilistik, Terroirverständnis und vinifikatorische Sorgfalt seit Generationen messen lassen. Sie bewahren nicht nur das kulturelle Gedächtnis ganzer Regionen, sondern definieren auch den Maßstab für Authentizität und Herkunftstreue in einer zunehmend globalisierten Weinlandschaft. Und ich finde, jahrzehntelange stilistische Konsistenz ist kein Ausdruck von Konservatismus, sondern von meisterhafter Balance zwischen Tradition und eben Präzision. In ihrer Struktur, Säureführung und aromatischen Tiefe offenbaren sich eine Schulung des Gaumens, wie sie moderne Cuvées, so großartig die oftmals sind, oft nicht leisten können. Und wer sie versteht, zum Beispiel Chianti Classico, versteht das Fundament des Weinmachens und begreift, warum große Klassiker, die meistens ja nicht innerhalb von 2-3 Jahren entstanden sind, zeitlos bleiben. Und wenige Tropfen, und da glaube ich, stimmst du mir zu, wirken so vertraut und doch so aufrüttelnd wie Tenuta Sant'Alfonso Chianti Classico 2021. Diesen Wein einmal im Glas hat man die Bildkraft einer toskanischen Hügellandschaft in sich, die scheinbar durch jeden Schluck hindurch scheint. Klar, schnörkellos und zugleich tiefgründig. Und genauso gelingt Rocca delle Macchie mit lakonischer Eleganz der Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne. Sie nennen es Le Macchie, was frei übersetzt nichts anderes heißt als eine Ansammlung alter Steine, sagt Italo Zingarelli, als er das Schlösschen bei Castellina im Chianti auf den Hügeln erspähte, 1973, kaum ein Jahr nach dem unerwarteten Triumph seiner Trinity-Filme. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Italo Zingarelli war ursprünglich ein italienischer Filmproduzent, der vor allem für seine Arbeit an den Trinity-Filmen mit Terence Hill und Bud Spencer bekannt wurde. Eben dieser Italo Zingarelli gründete 1970 die Produktionsfirma Sanfran Film. Er fand einige elementare Dinge, die das Kopieren von Filmen möglich machten, sodass Kino massenkompatibel wurde, und drehte legendäre Italo-Western wie Die linke und die rechte Hand des Teufels oder Vier Fäuste für ein Halleluja. Das bringt Geld, und so erfüllte er sich 1973 einen Kindheitstraum und kaufte damals 70 Hektar Land, von denen aber nur 2 Hektar mit Reben bestockt waren, samt eines Gutes aus dem 14. Jahrhundert. Irre, oder? Noch im selben Jahr folgte der Zukauf der Tenuta Sant'Alfonso, obwohl ein Vertrauter vor den tonreichen Böden warnte. Angeblich würde Ton niemals diese großartigen Sangiovese produzieren, die Zingarelli erwartete. Und er lächelte, winkte ab und spricht von ungehobener Kraft im Boden. In den frühen 80er Jahren trat Sohn Sergio ins Bild, übernahm die Weinberge und begann, die Häuser zu restaurieren. Paolo Franchi, Önologe der ersten Stunde, erinnerte sich kürzlich. Er wollte nichts konservieren, er wollte neu schreiben. Bald wurden die sandigen Terrassen von Castellina zu einem Vorzeigebetrieb. Die zingarellische Vision. Große Weine, die zugleich Boden und Zeitgeist atmen. Es entstand ein moderner Chianti Classico mit Wagemut und Handwerkstreue. Okay, die Fakten. 100% Sangiovese, selektiert ausschließlich auf Sant'Alfonso. Die Lagen befinden sich in 250 bis 350 Metern über dem Meer, in Süd- und Südwestlage, auf Böden, die man durchaus als toskanischen Kult bezeichnen kann. Also Albarese auf der einen Seite, das kalkhaltiger Sandstein, und Galestro. Das ist dieser ganz spezielle Schiefer, der eben nur dort vorkommt. Wir reden über Handlese Anfang Oktober, in den kühlen Morgenstunden, um die Trauben frisch ins Lager zu bringen. Eine leichte Pressung und Kaltstabilisierung bei 8 Grad für 24 Stunden. Danach Edelstahltanks. Es wird nur mit einheimischen Hefen gearbeitet bei 26 bis 28 Grad, um die Farbe und Gerbstoffe zu lösen. Um die Weine später für 12 Monate sowohl in französischen Eichenholzfässern mit 35 Hektolitern als auch Barriques 40% Neuholz zu lagern. Danach 6 Monate Flasche, ungeschönt und unfiltriert. Was ich in der Tat besonders bei Zingarelli finde, ist, dass jedes Jahr individuell ist. Es wirkt nicht wie ein Abklatsch des Vorjahres. Wie schmeckt eigentlich so ein ganz typischer Chianti Classico? Und ich finde, genau das ist ganz schwer in Worte zu kleiden. Klar kann man sagen, rotfruchtige Kirschfrucht, Gewürznelke, nasse Erde, was eben typisch für Chianti ist, diese, so als würde man den nassen Ton spüren, eine samtig-seidige Tanninkultur. Aber letztlich muss man es fühlen, man muss es greifen. Und da bin ich froh, dass es großartige Produzenten wie diesen gibt, wie Rocca delle Macchie, die uns Chianti wieder greifbar machen. Kurz noch die DOCG-Norm. mindestens 80% Sangiovese. Wie gesagt, bei dem St. Alfonso haben wir 100% Sangiovese. Es dürfen maximal 52,5 Hektoliter pro Hektar erzeugt werden. 9 Monate Alterung sind vorgeschrieben, um den Zugang zum Gallo-Nero-Wappen zu erhalten.
Und der Rest ist Philosophie und Authentizität.
So wie beim 2021er Chianti Classico von der Tinuta St. Alfonso. Und damit verbunden ein riesen Dankeschön an das Haus Rocca della Macchia für diesen Klassiker, für diesen Referenzpunkt. Und damit verbunden natürlich auch ein großes Dankeschön an den deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich habe mich damals eigentlich für die IHK in München angemeldet, für den Sommelier-Kurs. Der kam aber dann nicht zustande, weil zu wenig Teilnehmer waren. Und dann war ich erstmal so ein bisschen lost, weil ich mir dachte, okay, ich möchte doch eigentlich mein Sommelier machen und wo mache ich das jetzt? Und war dann so ein bisschen, ja, erstmal so in einem kleinen Loch. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden durch viel Sachen, wo ich durchgeschaut habe, was kann ich machen, wo könnte ich ihn noch machen, dass eben Heidelberg auch auf der Telfer-Schule den Sommelier anbietet. Und dann muss man sich natürlich erstmal so überlegen, okay, das geht ein Jahr, du musst vorher ein Praktikum machen von mindestens 4 Monate. Ja, kann man sich eigentlich diese Zeit jetzt erstmal leisten, so ein Jahr komplett raus. Und dann war aber für mich klar, okay, ich möchte das machen und wenn ich mein Sommelier mache, möchte ich mich auch wirklich komplett auf den Sommelier fokussieren. Und dann habe ich mich eben dort beworben und habe dann überlegt, wo ich mein Praktikum mache und hatte eigentlich erst im Kopf, nach Südafrika zu gehen, weil ich im Januar auch nach Südafrika gereist bin. Und dann dachte ich, dann bleibe ich gleich dort unten und mache dort noch ein Praktikum. Hm. Aber irgendwie kam doch was anderes dann, und zwar durch einen Stammgast bin ich dann zu die Kellers gekommen, zum Klaus-Peter Keller. Der hat mir den damals so empfohlen und meinte so, ja, er ist mit dem KP gut befreundet und willst du denn dort dein Praktikum machen? Und ich dachte mir so, niemals, weil die mich nehmen werden. Mhm. Und dann habe ich damals eben eine E-Mail geschrieben und habe super schnell eine Antwort bekommen, dass ich dort mein Praktikum machen kann. Und dort war ich dann 4 Monate oder 5 Monate, glaube ich sogar, ja, 5 Monate. Und es war einfach eine grandiose Zeit. Ich durfte so viel lernen und das war sozusagen, ja, die erste Berührung auch richtig mit Wein, weil ich natürlich erstmal alles außenrum lernen durfte. Okay, wie wird Wein überhaupt hergestellt? Und war natürlich ganz viel draußen, was ich am Anfang sehr verflucht habe erstmal so. erstmal das frühe Aufstehen, was man nicht gewohnt ist. Und dann stehst du den ganzen Tag draußen in der Kälte. Damals im Februar, es hat geschneit und wir haben die Reben geschnitten. Und dann natürlich arbeitest du die ganze Zeit in einem Team. Und dann bist du alleine in deiner Reihe und kannst dich mit keinem unterhalten. Und ich dachte mir erstmal so, ne, ich bin fehl am Platz, was mache ich hier eigentlich? Aber nach 2 Wochen habe ich es dann erstmal so richtig realisiert und eigentlich gemerkt, wie spannend es ist. Und ja, und durch Kellers natürlich durfte ich wahnsinnig viel probieren. Ich wurde viel mitgenommen in verschiedenen Restaurants, habe ganz viele tolle Leute durch sie kennengelernt und ja, und dann ging es eben auf die Hotelfachschule. Dort habe ich dann 1 Jahr oder 9 Monate eben die Schulbank gedrückt und habe dort mein Sommelier gemacht. Mhm. Und habe dort auch meinen Freund kennengelernt, der dort auch sein Hotel Betriebswirt gemacht hat und Küchenmeister. Und dann war für uns klar, okay, wir wollen zusammen wohin gehen. Und für ihn war es aber an sich, dass er eigentlich nicht mehr in Deutschland bleiben wollte, weil er war vorher schon in London und war dann erstmal nicht so sicher, wo es uns hintreibt. Und dann hat aber meine damalige Ausbilderin und Chefin, die Eva Herrmann, mir ein Angebot gemacht, nach Düsseldorf zu kommen, dort ein neues Projekt zu eröffnen und eben meine erste Sommelierstelle zu bekommen. Und dann ging es für mich eben nach Düsseldorf ins Fritz Frau Franzi. Und das war natürlich auch erstmal, ja, schon eine harte Nummer, weil ich hatte ja an sich nicht wirklich krasse Erfahrung im Thema Wein und hatte jetzt nie wirklich jemanden, der über mir gearbeitet hat und von dem ich unheimlich viel lernen durfte, sondern habe das halt eher so ein bisschen mit mir selber ausgemacht. Und das war am Anfang wirklich nicht so leicht, dass man dann auf einmal eine Weinkarte schreiben muss und dann bist du für alles zuständig. Aber ich glaube, das habe ich auch gebraucht, so wieder so ein bisschen ins kalte Wasser zu fallen. Und für mich war das im Nachhinein wirklich so eine super Anlaufstelle Düsseldorf, weil es natürlich doch, also inzwischen bestimmt immer noch, aber damals, wie ich dort war, es war 2016, war das natürlich immer noch so eine Weinstadt. Es kam dann Konzept Riesling, es war unheimlich viel geschehen. Man hatte Toni um die Ecke, der Tibor war gleich um die Ecke. Also ich hatte dann auch so meine Leute und die mich da auch wirklich so ein bisschen an die Hand genommen haben und wo ich dann so ein bisschen in diese Szene auch reingekommen bin. Aber es hat natürlich auch lang gedauert, bis ich so ein bisschen meinen eigenen Stil auch finde. Ja, und dann war uns aber klar, wir wollen noch mal ins Ausland und haben dann eigentlich von heute auf morgen unseren Job gekündigt, unsere Wohnung gekündigt und sind dann für 5 Monate nach Neuseeland und nach Australien und haben dort erst so Work and Travel gemacht, haben auf dem Weingut gearbeitet und in einem Restaurant. Und dann hatte ich aber schon meinen Job wieder angenommen beim Anton Schmaus in Regensburg. Also es war dann klar, wir müssen zurück. Und bin dann eben 2018 im Sommer wieder zurückgekehrt nach Regensburg, was ich eigentlich niemals gedacht habe oder auch nie vorhatte mehr. Und habe dann damals erst die Weinbar gemacht, habe dann mit der Alexandra Himmel noch zusammengearbeitet. Und die ist dann ein halbes Jahr später gegangen und dann habe ich sozusagen ihren Job eingenommen und seitdem war ich jetzt wieder in der Schmaus-Area sozusagen. Ja.
Ganz eigene Welt. Ja. Da langsam zurückgefunden. Hattest du jemals ein Vorbild? Jemand, wo du gesagt hast, so wie der Wein lebt oder Wein zelebriert? Oder hat dich jemand richtig an die Hand genommen und...
Also ich hatte damals einen stellvertretenden Restaurantleiter beim Hermann im Restaurant, der war auch gerade dabei, sein Sommelier zu machen. Mhm. Der hat mich schon extrem an die Hand genommen und hat mich so ein bisschen mitgezogen und hat mir auch viel gelernt, aber ich wollte es halt damals irgendwie noch nicht so wahrhaben. Mhm. Aber dass ich jetzt wirklich so jemanden habe, der mich so richtig an die Hand genommen hat, hatte ich eigentlich gar nicht. Für mich war es dann super schön, mit der Alex noch zusammenzuarbeiten. Natürlich einfach so mit ihr zu verkosten oder wie arbeitet sie. Also auch wenn es nur ein halbes Jahr war und war das an sich für mich auch nochmal wirklich lehrreich. Aber so wirklich Vorbilder natürlich, es gibt zahlreiche Sommeliers, wo man immer so ein bisschen nachgeschaut hat, wie machen es die oder verfolgt hat, aber dass ich jetzt so ein extremes Vorbild hatte, an sich nicht. Also jetzt denke ich mir so, es gibt tolle Sommeliers, grandiose Sommeliers, vor allem hier in Deutschland und jetzt zum Beispiel auch die Nancy, was ja auch eine extrem gute Freundin geworden ist die letzten Jahre und was sie einfach so die letzten Jahre nochmal so aufgebaut hat und gerockt hat, das ist halt so was, wo ich sage so, wow, krass, das ist an sich auch ein Vorbild und aber dass ich so damals eins hatte, eigentlich gar nicht, nee. Ich habe gern nach oben geschaut, aber jetzt nie festgesetzt.
Es ist ja manchmal, dass man einfach nur inspiriert wird und dass man, ja, sei es so ein Weg wie von der Nancy zum Beispiel, wo man sagt, keine Ahnung, das möchte ich nicht alles machen oder das will ich mir nie aufladen oder bin ich nicht der Typ für oder was auch immer, aber einfach sich davon inspirieren zu lassen und zu sehen, wie es andere machen. Gab es für dich mal einen Weinservice, der dich nachhaltig beeindruckt hat, wo du selber im Restaurant warst oder unterwegs warst, wo du Sachen gesehen hast, die du vielleicht irgendwie adaptieren konntest in irgendeiner Form?
Das, also schon einige. Also ich gehe sehr gerne essen und beobachte dann natürlich dann auch immer, wie arbeiten die und bin auch gern so im Austausch mit denen. Wer mich so total umgehauen hat, was ich extrem toll fand, war die Mona Schrader aus Njante. Mhm. die hat es damals so toll gemacht, wo ich, also ich kannte die Mona auch schon vorher, aber ich habe sie noch nie in ihrer Arbeit erlebt. Und sie hat es so mit einem, also mit so einer grandiosen Arbeit gemacht. Sie hat so die Leute abgeholt und da war ich wirklich so fasziniert und auch ihr Wissen und wie sie es rübergebracht hat und wie sie die Weine ausgewählt hat. Das war wirklich ganz toll. Oder natürlich auch, ja, Nancy hat immer super vom Gast gearbeitet, arbeitet immer noch, auch mit ihrer alkoholfreien Begleitung. Also da gibt's einige oder auch jetzt kein, wo ich jetzt sage, es war jetzt kein Sommelier, aber was mich auch total umgehauen hat, wie wir damals im Kopenhagen-Essen waren, im Jordner zum Beispiel, die Restaurantleitung, die Tina, einfach so souverän und professionell, aber in irgendeiner Weise einfach locker und sowas fasziniert mich immer total. Also da, das mag ich super gern. Also, oder auch wenn man weiß, okay, jetzt ist man in einem Restaurant und das ist zum Beispiel ein Kollege zum Essen, dass man halt trotzdem immer noch versucht, selbst zu sein und sich jetzt nicht irgendwie aufzuspielen oder Angst zu haben. Das war halt auch oft so, wo ich immer so ein bisschen auch Schiss hatte, weil jetzt zum Beispiel, wenn der da ist, dann muss ich mich irgendwie anders zeigen oder anders benehmen und das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn, dass immer so verglichen auch wird in der Sommelerie, sondern dass man einfach ja zusammenhält und irgendwie voneinander lernt. Und das finde ich halt immer schön, dass es immer doch auch noch so einen Austausch gibt und auch so einen, ja, schönen Zusammenhalt.
Wenn du die Person siehst, wie Mona oder wie Nancy, ist es die Person, die dich dann begeistert? Oder ist es die Art, was die machen, wie die es machen? Sind es verschiedene Techniken? Sind es Kleinigkeiten, an die du vielleicht vorher noch nicht gedacht hast? Oder was begeistert dich an deren Service?
Natürlich ihre, also dass sie einzigartig sind, dass sie einfach sie sich selber treu sind. Das mag ich. Ich mag es einfach nicht, wenn man sich verstellt und wenn man auch, es gibt ja doch auch viele, die auch sehr von sich überzeugt sind, weil sie in gewissen Läden arbeiten, sondern einfach hinter dem Produkt stehen und einfach ihre Arbeit mit Spaß machen. Und das ist was, was mich immer irgendwie fasziniert. Also es gibt jetzt keinen speziellen Punkt, wo ich sage, boah, das fand ich total krass oder das hat mich total abgeholt jetzt von Mona oder Nancy, sondern einfach, dass sie sich einfach treu sind in ihrer Person und einfach, dass man merkt, dass sie ihren Beruf einfach wertschätzen und lieben und dass sie es einfach gern machen. Und das ist sowas, was mich immer abholt und was für mich auch zählt.
Gibt es für deinen Service, wenn du ihn jetzt im Fine Dining machst, irgendwas, wo du sagst, wow, das ist mir total wichtig, das möchte ich, dass das so gemacht wird, das macht einen Sterne oder einen hochklassigen Service aus und so kann man Wein zelebrieren? Vielleicht auch etwas, was dich ausmacht, was deine Handschrift ist, wo du sagst, daran erkennt man Anna.
Wo erkennt man mich? Ja, also, dass ich gern auch mal aus der Reihe tanze mit meinen Weinen. Also ich habe oft in meiner Begleitung Weine dabei gehabt, wo am Anfang ich eingeschenkt habe und dann immer auch den Gästen gesagt habe, okay, wenn sie den jetzt probieren, nicht gleich wegnehmen, sondern wirklich ihnen Zeit geben und zum Essen zu probieren. Und das ist immer so mein Ding, dass ich halt immer so auch gern experimentierfreudig bin und ich auch einfach gern mal was, vielleicht einen Wein ausgewählt haben, wo die Leute erst total abgeneigt waren und erstmal den Kopf geschüttelt haben und dann, wie das Essen da war, haben sie gesagt, wow, mega. Das ist so, wo ich mich eigentlich immer wieder ertappe oder wo auch viele Gäste dann immer so mich schon angeredet haben, so, ja, du und deine Weine, um einfach, mir war es immer wichtig, dass, oder ist es wichtig, auch den Gästen mal wieder was Neues zu zeigen und einfach, dass sie jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, ach, ich hatte heute wieder einen wunderbaren Riesling, großes Gewächs von Schieß mich tot, weil das ist, geht ja mir selber so, dass es natürlich ein großartiger Wein ist oder war, aber man vergisst es in irgendeiner Weise doch schnell. Aber zum Beispiel, was mir jetzt so im Gedächtnis mit Mona ist, die hatte damals so krasse Weine zu den einzelnen Gängen, die ich so nie trinken würde. Aber das blieb einfach im Kopf, weil ich gehe dann raus und denke mir so, das Essen und der Wein war der Knaller. Und das war mir einfach auch immer wichtig, dass unsere Gäste das Restaurant verlassen und sagen so, boah, der Wein und das Essen, das wird mir noch in, keine Ahnung, Jahren im Kopf bleiben. Und das ist auch oft so, wenn ich dann Gäste nach 2 Jahren mal wieder treffe und dann sagen so, ach, damals der Gang und der Wein. Und das ist mir immer so extrem wichtig. Und da, wo ich immer so drauf geschaut habe, dass es halt immer einfach perfekt passt. Und für mich war es auch immer die Weinbegleitung, die musste mir für mich 100% passen. Also es war, wenn ich mal wusste, okay, der Gang und der Wein, der haut mich jetzt nicht vom Hocker, da bin ich oft nadisch geworden und da bin ich oft noch zum unserem Küchenchef und habe gesagt, hey, ich muss den Gang nochmal probieren, weil ich bin einfach nicht happy oder ich habe nur meine Nacht drüber geschlafen. Also es musste wirklich zu 100% passen, dass ich sage, okay, jetzt bin ich ready, jetzt darf er zum Gast. Also da war ich schon immer sehr, manche Phasen vielleicht auch nicht immer ganz einfach. Josef hat bestimmt auch oft geschimpft, aber das war für mich immer extrem wichtig, also dass immer alles haargenau passt.
Was hat die Weine ausgezeichnet, wenn die so anders waren? Also diese übliche Natural-Richtung oder waren das mindestens 280 Jahre alte Weine oder waren das irgendwie deformierte Weine, die zu krasse Tannine, Säure haben? Oder wann waren sie für dich anders oder eben dann in dem Sinne gut genug, dass du sagst, damit kann ich die Leute erschrecken?
Ja, vielleicht ist auch mal ein Wein, der vielleicht, wo man jetzt nicht als erstes denkt, dass man den auswählen würde, was ja auch viele immer noch denken, ja, zu Fisch muss immer ein Weißwein sein, das konnte auch mal ein leichter Roter sein, Boucholet zum Beispiel, was die Leute halt dann einfach auch gefeiert haben oder einfach ein Natural Wein, was halt schon ein bisschen, ja, teilweise für manchen schon drüber ist, aber was ich super gern einfach zum Essen ausgeschenkt habe, weil für mich ist halt eine Weinbegleitung Essen und Wein und nicht, dass man seinen Wein alleine trinkt und das Essen alleine isst. Es muss halt beides irgendwie harmonieren.
Hast du ein Schema, wenn du die Weinbegleitung zusammensetzt, dass du sagst, es muss immer ein Natural Wein dabei sein, es muss immer ein Rotwein oder ein Süßer oder ein Sparkling oder ein Sake oder ein mindestens 15 Jahre alter dabei sein? Oder ist das von Menü zu Menü unterschiedlich und du entscheidest ganz live? Gibt es für dich einen Standard, wo du sagst, daran kann man es erkennen? Oder damit wird auch die Preise der Weinbegleitung sind ja oftmals die gleichen, also durchs ganze Jahr. Man passt das ja seltenst an. Aber dass du sagst, muss mindestens ein Wein für Kartenpreis 890 Euro dabei sein. Oder ich nehme da eher die günstigeren Weine. Also was macht deine Weinbegleitung so besonders?
Also ich habe eigentlich nie mit einem Schema gearbeitet. Also ich habe jetzt nie gesagt, okay, es muss das, das und das dabei sein. Für mich war es einfach wichtig, dass verschiedene Weinstile dabei sind, verschiedene Weinregionen. Also ich habe ja Weinkarte eigentlich immer Fokus auf Deutschland gesetzt und Weinbegleitung war ich eher international. Ich habe super gern mit spanischen Weinen gearbeitet, französische Weine. Von Bayern habe ich auch noch viel neue Welt gemacht, was ich aber jetzt an sich die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr gemacht habe. Wenn, dann vielleicht mal was aus Südafrika, aber jetzt, dass ich jetzt mal irgendeinen australischen Wein dabei hatte, hatte ich eigentlich nie. Und für mich war es eigentlich immer, dass immer so ein das gewisse Etwas dabei ist. Also ich habe immer das Menü bekommen, oder ich habe mich ausgetauscht mit dem Chef und mit Josef, so okay, was wird gewechselt, weil früher wurde immer noch das komplette Menü immer geändert und die letzten Jahre haben wir teilweise immer nur einzelne Gänge ausgewählt und geändert. Und dann habe ich das Menü an sich schon immer bekommen und ich habe mir einfach einen Kopf gemacht, dann mir gedacht, ah, das könnte so und so passen. Und nach einer gewissen Zeit, wo ich ja auch mit den Köchen zusammenarbeite, weiß ich ja auch, wie ist der Küchenstil oder mit welchen Gewürzen arbeiten sie. Von daher war es für mich jetzt nicht allzu schwierig immer, da jetzt irgendwie was auszuwählen. Also es war für mich eigentlich die schönste Arbeit immer, die Weinbegleitung. Und ich habe es geliebt, da mir einfach einen Kopf zu machen, Gedanken zu machen, okay, das geht in die Richtung, da wird die und die Rebsorte dazu passen. Und ja, und das, also ich habe nie jetzt gesagt, okay, jetzt habe ich den und den Jahrgang, jetzt muss ich den nächsten Gang den und den Jahrgang machen. Also ich habe es einfach probiert nach der Reihenfolge und für mich war das dann einfach immer gut so. Und so habe ich mich dann eben auch, habe ich das dann eben auch entschieden. Und ich glaube, das war auch das, was die Gäste halt einfach so schön fanden, weil es halt jetzt nicht so, ja, nur die Klassikerweine dabei sind oder Klassiker-Rebsorten, sondern auch mal wieder was komplett, ja, was du vielleicht noch nie vorher gehört hast oder was für viele Gäste einfach komplett fernab war. Und das war mir einfach wichtig, dass der Gast was Neues entdeckt. Und weil ich finde es halt immer langweilig, wenn man in der Weinbegleitung, auch wenn es großartige Rebsorten sind, ein Weißburgunder ausschenkt, dann gibt es im nächsten Gang einen Riesling, dann gibt es einen Chardonnay, sondern einfach mal was Unbekanntes oder einfach mal ein super kleines Weinregion auswählt, die man vielleicht vorher noch nicht getrunken hat. Und so hat man meine Weinbegleitung immer erkannt. So ein bisschen.
Trotzdem große in your Namen face, oder ist sozusagen. Es. Weil manchmal ist es ja, glaube ich, ganz schwierig, wenn du eine Weinbegleitung hast und man kennt nichts darauf.
Nee, das hatte ich jetzt auch nicht. Also es war immer so, vielleicht maximal zwei Weine, die aus der Reihe tanzen. Aber ich hatte natürlich auch Namen, die auch bekannt waren. Also natürlich jetzt vielleicht nicht jeder. Aber natürlich musst du auch irgendwas haben, was auch normal in irgendeiner Weise ist und was vielleicht auch einen Namen hat. Aber dass ich jetzt zu abgefahren ist, nee. Das war vielleicht die Anfangszeit so, aber mein Stil hat sich ja auch verändert, ist vielleicht jetzt ein bisschen erwachsener geworden. somit, also man darf es auch nicht zu verrückt machen, weil im Endeffekt der Gast muss es ja trinken und der Gast muss ja happy sein. Das, du machst ja die Weinbegleitung auch nicht nur für dich, bloß weil es dein Geschmack ist. Es soll ja trotzdem ja, gut ankommen. Und Regensburg ist halt teilweise, damals, wie ich gestartet habe, 2018, das war halt teilweise echt noch schwierig. Also die Leute kannten nichts anderes außer ein Lugana oder ja, Riesling war schon schwierig, weil der hatte zu viel Säure und es war ultra schwer, da so ein bisschen Fuß zu fassen und sich da durchzuboxen und seinen Stil zu machen. Und deswegen muss man halt einfach auch schauen, dass halt auch eine Weinbegleitung nicht zu verrückt ist, sondern einfach nur Spaß macht. Und ich bin selber, also wenn ich jetzt beim Kollegen bin, ich trinke gerne Weinbegleitung, aber ich trinke immer gerne einfach auch eine Flasche, weil es mir einfach oft auch zu viel ist. Zu viel Durcheinander oder auch vom Alkohol. Also damals, wie ich bei der Mona war, okay, die hatten uns auch ordentlich abgefüllt, aber ich bin da wirklich nicht mehr nüchtern aus diesem Laden raus. Und das denke ich mir auch so, puh, wenn es unseren Gästen jedes Mal so geht, verstehe ich das, dass dann viele sagen so, boah, eine Weinbegleitung ist mir einfach zu viel. Deswegen muss man halt auch schauen, dass dann vielleicht auch mal ein Wein dazwischen ist, der weniger Alkohol hat oder eher so ein bisschen Refresher ist. Oder ich zum Beispiel, ich habe unheimlich gern zum Abschluss immer was mit Sprudel ausgeschenkt. Ich bin allgemein jetzt nicht der süße Weintrinker-Fan. Oder ich, was mir unheimlich schwerfällt, ist Dessert und Wein. Das ist für mich, also das ist schwierig. Ich liebe zwar...
Zu kombinieren, oder?
Zu kombinieren, ja. Ich finde es immer, also das ist immer was ich am längsten brauche. Und ich liebe zwar, also ich bin absolut die Süße mit Essen, aber eine Kombination ist immer für mich unheimlich schwierig. Deswegen gab es bei mir auch meistens immer einen Sprudel zum Abschluss, weil ich fand es immer so schön, wenn du dann doch so ein, ja, Sechsgänge schon davor hattest und ja, schon Weine mit Fülle und dann hast du zum Abschluss einfach nochmal was Sprudeliges im Glas, was dich einfach nochmal so, ja, neutralisiert, du wieder so ein bisschen wach wirst. Und weil ich finde dann immer, wenn du dann noch so einen Süßwein zum Abschluss kriegst, das haut dich dann nochmal nieder und irgendwie, es macht dann doch auch immer so satt, so ein Süßwein. Und das war bei mir immer so der Klassiker, eigentlich immer was Sprudeliges zum Abschluss. Oder auch
kann
mal ein Kettennatt oder so.
Kann man Sprudel mit Schokolade kombinieren?
Also mit dunkler Schokolade eher schwierig. eher damit weißer Schokolade, sowas. Mit dunkler Schokolade habe ich auch mal irgendwie einen Portwein. Aber ich habe natürlich auch Süßwein ausgeschenkt, aber es war nie bei mir die erste Wahl sozusagen.
Nie die Herzenssache, ja. Und beim Service selber, also beim Handling, gibt's da was du besonders gerne machst, dass du 5000 verschiedene Gläser hast, dass du irgendwelche Werkzeuge benutzt, die sonst keiner auf der Welt kennt, keine Ahnung, bei der Erklärung, wie du die Weine erklärst, darbietest, irgendwas, was du dir selber zuschreiben würdest oder wo du sagst, hey Leute, achtet ein bisschen mehr darauf, macht das doch ein bisschen mehr und das findest du bei dir selber schön?
Also ich habe schon immer geschaut, wie gearbeitet wird, also da bin ich sehr penibel und auch, also da bin ich glaube ich ein bisschen zu professionell teilweise, dass ich mir selbst dann oft denke, so jetzt hat, mach mal halblang, Anna. Aber
das heißt, in welchem, also wobei bist du da penibler als andere? Dass die Stationen aufgeräumt sind oder?
Ja, Stationen aufgeräumt, dass immer schön Wasser nachgeschenkt wird, dass einfach, dass es am Tisch sauber ist. Ich habe es gehasst, wenn dann immer so vereinzelt Brotbrösel irgendwo liegen oder so. Also einfach, dass da einfach alles ordentlich ist. Also da bin ich schon immer sehr oder auch immer noch mal den Tisch vorab gecheckt vom Service. Das ist Besteck. Also da bin ich selber so ein Monk. Ist einfach so. Aber das ist so. Ja, ich hatte immer die Adleraugen. Also es war immer ganz witzig, weil die Anna, unsere Chefin, die hat auch immer gesagt, so Anna, jetzt gehst du noch mal rum und schaust mal mit deinen Adleraugen, weil ich habe alles gefunden. Und damals hat Scotty unser Restaurant leider hat schon immer die Augen verdreht, aber im Nachhinein war er froh, dass es mich gab und dass ich immer alles haargenau anschaute. Also da war ich selber da. Da war ich sehr, bin ich sehr beliebe. Aber da bin ich überall so. Das bin ich auch zu Hause. Es muss einfach bei mir immer ordentlich sein. Zwar ist es auch nicht, jetzt vor allem mit Kind ist es nicht mehr ordentlich. Aber dass man sich einfach wohlfühlt. Und da habe ich eigentlich schon immer geschaut. Und aber dass ich jetzt irgendwelche wichtigen Werkzeuge habe oder ich sage, das brauche ich und das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe mit meinem Kellnermesser gearbeitet, das wichtigste Werkzeug. Und Gläsern, also für mich würde eigentlich ein Universalglas komplett reichen. Wie wir in Sturstadt, wir sind ja auch großer Partner mit Zwiesel. Wir haben natürlich für jede Rebsorte ein mundgeblasenes Glas. Was ja an sich auch schön ist und im Restaurant mag ich das schon gern. Privat zu Hause brauche ich es jetzt nicht. Also da haben wir schon drauf geachtet, dass halt dann wirklich auch der Wein oder die Rebsorte auch mit dem richtigen Glas serviert wird.
Und findest du es überbewertet oder kannst du es nachvollziehen? Wenn man sagt, jetzt habe ich da diese Spielerei mit den Gläsern und in jedem Glas wirkt der Wein anders und ich kann ihn dann perfekt formen und herausarbeiten. Ist das Quatsch oder weil ein Wein immer performen muss und immer irgendwie gut ist oder sagst du ja, aber es ist...
Also teilweise finde ich es ein bisschen übertrieben, aber in manchen Sachen verstehe ich es voll, weil es ist ja selber auch, wenn ich die Weinbegleitung habe, ich ja auch den Wein in verschiedenen Gläsern probiert und habe geschaut, okay, wo zeigt er sich am besten, also das hat mir schon einen Unterschied geschmeckt, fand ich schon. Und deswegen finde ich es auch super schön im Restaurant. Klar, es war halt immer ein bisschen nervig und du musst halt trotzdem immer, wenn du dann wirklich einen Hardcore-Service hast und dann musst halt einfach schauen, dass du regelrecht immer die Gläser da hast. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist für mich oberste Priorität, dass es zu jeder Rebsorte das passende Glas gibt. Das muss jetzt nicht. Also was für mich jetzt zum Beispiel noch wichtig ist, ein Burgunderglas. Natürlich auch ein Champagnerglas ist super schön, was wir auch haben. Natürlich jetzt keine Flöte oder sowas, aber an sich zu Hause bin ich super happy, dass ich sage, okay, Universalglas und bin da einfach zufrieden.
Trinkst du lieber oder kombinierst du lieber?
Teils.
Also ist der Wein für dich reizvoller, wenn du aus 0-1 1-0 machen kannst oder wenn du eine Speise dabei hast und und den Wein so richtig fordern kannst oder die Speise ergänzen?
Ich mag beides voll gern. Also ich liebe Wein und Essen, aber ich liebe es einfach auch, eine Flasche Wein zu öffnen und einfach zu trinken. Mhm. Also da bevorzuge ich jetzt nichts extrem mehr, sondern einfach, wie die Situation ist. Also viele zum Beispiel, ich kenne viele, die sagen so, oh, Wein und Essen, das mag ich eigentlich gar nicht oder so. Das verstehe ich absolut nicht, weil wenn ich jetzt schön essen gehe, dann muss ich auch ein Glas Wein dazu haben. Mhm. Also es ist mir schon wichtig, ja.
Und so der perfekte Moment für Wein? Wann ist das für dich, dass du sagst, boah, jetzt mache ich mir eine Flasche auf? Heute ist Dienstag viele. Und es ist schon 12 Uhr.
Okay. Also es gibt nie den
nicht gebunden an irgendwie Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit oder irgendwie Tageszeit oder...
Nee, absolut nicht. Also ja. wenn's einen danach ist und es einfach gerade sich gut anfühlt, dann passt es. Das ist genauso, wenn man immer sagt, man macht besondere Weine nur zu besonderen Momenten auf. Das habe ich früher auch immer, wenn ich irgendwie einen Wein weggelegt habe, dachte ich, ach, den darf ich nur zu einem besonderen Moment aufmachen. Aber es ist eigentlich totaler Bullshit, weil du kannst ja den Moment dann zu einem besonderen Moment machen, wenn du die Flasche aufmachst. Und also ich finde, man kann zu jeder Tages- und Uhrzeit Wein trinken.
Das macht den Moment. Gibt es für dich einen Wein, der dich nochmal reizt? Wo du sagst, boah, wenn ich den nochmal probieren könnte, dürfte, der bei dir noch ganz weit oben auf der Bucketlist steht? Oder hast du schon alles rauf und runter getrunken? Oder
Nein, also es gibt einige. Also ich durfte wahnsinnig viel damals bei Kellers probieren, was natürlich mega war. Wo ich mich im Nachhinein jetzt auch ein bisschen ärgere, dass ich das dann vielleicht in dem Moment auch noch nicht so geschätzt habe, weil es einfach noch nicht ganz
Ja, aber du warst am Anfang, da konnte man es ja noch gar nicht so und du konntest sie teilweise auch gar nicht auflösen.
Voll, voll. Und das, aber ich habe mir halt früher auch immer alles aufgeschrieben und auch alles notiert. Und wenn ich jetzt oft dieses Buch in der Hand halte und denke mir so, krass, okay, das hast du getrunken. Das würde ich jetzt schon teilweise gern nochmal nachverkosten. Aber jetzt, wo ich sage, boah, den, nee. Also ich bin da eigentlich sehr bodenständig, würde ich sagen. Und freue mich einfach über all das, was ich probieren darf. Und bin da sehr offen eigentlich.
Ist auch nicht so, dass man gewisse Weine probiert haben muss, um sich selber in seiner Entwicklung, Karriere, was auch immer, komplett zu fühlen?
Nee, also klar sollte man schon einiges probiert haben und auch verschiedene Regionen durchprobiert haben und einfach den Unterschied auch schmecken. Das finde ich schon wichtig, aber ja, ich finde halt, also klar, ich bin jetzt Sommelier seit 2016, seit fast 10 Jahren. Aber ich würde mich jetzt nicht beschreiben, dass ich alles weiß und alles schon probiert habe und die absolute Kennerin bin. Das ist halt einfach ein Beruf, wo man nie auslernt und wo man immer dahinter bleiben muss und immer wieder probieren muss, weil jeder Jahrgang ist anders und das ist ja so spannend auch an unserem Beruf und dass man einfach nie auslernt und dass man einfach ehrgeizig sein muss und deswegen immer wieder was Neues lernen darf.
Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst?
Also ich liebe ja Riesling und Chardonnay, aber ich glaube, ich wäre ein Wein eher so eine Haute-Autune-Rebsorte oder irgendeine Rebsorte, die vielleicht jetzt nicht so weltbekannt ist. Ich trinke unheimlich gern auch Auxerrois. Habe ich damals super gern die Corona-Zeiten, wie wir beim Andrea Schumann auf dem Weingut gearbeitet haben, war das immer unser Feierabendgetränk. Und über die Rebs habe ich viel lernen dürfen vom Andreas. Und ich habe mir damals schon immer so ein bisschen gedacht, die ist ein bisschen wie ich, die Rebsorte, weil sie an sich nicht überall wächst. Die aber trotzdem eine sehr zuverlässige Rebsorte ist. So wie ich jetzt, würde mich jetzt als zuverlässig auch einschätzen und die aber auch trotzdem eher ein bisschen ruhiger ist und vielleicht jetzt nicht so, ja, im Vordergrund steht, sondern eher so ein bisschen der stille Zuhörer ist. Aber trotzdem einfach so eine Aromavielfalt mit sich bringt und in irgendeiner Weise doch auch offen ist. Ja, ich glaube, in diese Richtung.
Was wärst du, wenn du kein Sommelier wärst? Gab es für dich mal einen Gedanken, einen Wunsch, wo du sagtest, Grundschullehrer?
Nee.
Rin. Nee. Grundschullehrerin wäre so mein großer Traum. Nee. Da weiß ich nicht. Oder Fotografin oder nee. Hochzeitsplanerin oder ach, was auch mal. Feuerwehr. Oh Gott, jetzt Feuerwehrfrau.
Frau.
Feuerwehrfrau.
Ich war ich mal. Ich war mal bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Es gibt aber kaum Frauen, oder?
Keine Ahnung.
Das ist also, krass.
Ich glaube auch. Das ist doch sehr männerlastig. Ja. Aber in deines
ja, hätte
ich auch nicht hauptberuflich gemacht. Nee, also ich sag immer, ich habe meinen Beruf gefunden und ich liebe meinen Beruf über alles und ich liebe es, vom Gast zu sein, was mir auch gerade echt abgeht. Aber ich habe eigentlich ich wusste eigentlich schon frühzeitig, dass ich gerne in die Gastro möchte. Wie ich komme aus einem Baugewerbe eigentlich, also wir haben ein Baugeschäft zu Hause und ich bin eigentlich mit Baggern und sämtlichen Sachen groß geworden und meine ganze Familie ist eigentlich involviert bei uns in der Firma und ich bin eigentlich die Erste, die sozusagen ja den Sprung geschafft hat, rauszukommen und bin dann natürlich in die Gastro super. Ja. Und damals habe ich schon überlegt, auch in den Betrieb mit einzusteigen. Mhm. Ich habe überlegt, Bauzeichnerin zu machen. Das hat mich immer sehr interessiert. Ich habe es geliebt, immer zu zeichnen, weil mein Papa irgendwelche Pläne zeichnen musste. Das war schon immer so, wie ich gesagt habe, oh, irgendwie taugt mir das.
Harmonie. Hast du dich beim Wein einmal mit Harmonie auseinandergesetzt? Also, ich meine nicht Balance. Und Balance ist ohnehin so eines der ja, häufigst missbrauchten Attribute. Dann, wenn man überhaupt nichts zu sagen weiß, dann spricht man von Balance. Und jeder Wein hat Balance. Also, wenn ein Wein nicht Balance hätte, dann wäre es Saft. Ja, manche Weine sind Saft. Aber Balance ist einer der Begriffe, die nichtssagend sind. Die großartig sein können, weil ein Wein Balance haben muss, aber eigentlich nichtssagend sind. Aber Harmonie, weit über Balance. Dann, wenn ein Wein Harmonie in sich trägt, ist er unbeschreiblich. Okay, ein Gedanke, dafür brauchen wir einen Wein. Ich würde einen Rosé nehmen. Ein Rosé aus der Provence. Einen Louis Rosé von der Domaine Pouvrel aus der Côte de Provence. Ein Wein, der die Sonne, den Wind und den Schieferkalk der Presqu'île in sich trägt. Und der zugleich das Gemeinschaftswerk jener Winzer feiert, die das exakte Zusammenspiel von Terroir und Technik in diesem Côte Provence Rosé zu einem Objekt echter Besessenheit machen. Also, wenn es um Harmonie geht, würde ich keinen Riesling nehmen. Ich würde keinen Champagner auswählen. Auch keinen dieser viel gelobten Burgunder. Ich würde einen Rosé präsentieren. Lass es mich nochmal wiederholen. Die das exakte Zusammenspiel von Terroir und Technik in dem Côte de Provence Rosé zu einem Objekt echter Besessenheit machen. Das klingt für mich wie ein Fundament zu echter Harmonie. Und damit meine ich nicht den Standard wie die tägliche Beobachtung des Mostverlaufs, die penible Steuerung von Gärtempo und Temperatur, die Dosierung des Schwefels auf minimale Höhe, um die Mikrobiologie zu leiten. Nein, das ist Grundvoraussetzung, das ist Textbook. Das sind Rituale, die am Ende einen Wein hervorbringen, der in seiner Leichtigkeit die Komplexität professioneller Winzer, aber noch nicht einer ganzen Landschaft atmen. Warum diesen Wein? Im Jahr 1964 fanden sich 8 Weinbauern auf der Halbinsel Saint-Tropez zusammen, überzeugt, dass ihre individuellen Weine nur gemeinsam die ganze Vielfalt ihrer Heimat zeigen können. So entstand die Genossenschaft. Warte, ich muss kurz Luft holen. Le Maître Vigneron de la Presqu'île de Saint-Tropez. Le Maître Vigneron de la Presqu'île de Saint-Tropez. Eine klare Mission, Ernte, Ausbau und Vertrieb zu vereinen und zugleich die Identität jedes Mitgliedsbetriebes zu bewahren. Dieser kooperative Geist bewahrt sich über Jahrzehnte 2007 wurde ein modernes Lagergebäude errichtet. 2016 entstand ein repräsentativer Showroom. Seit 2017 engagieren sich viele Betriebe im biologischen Weinbau. Und 2018 erhielt die Kellerei eine hochmoderne Abfüllanlage. Das Motto, gemeinsam stark, jede Individualität achtend, prägt bis heute die Philosophie. Handwerkliche Sorgfalt und solidarisches Handeln gehen hier Hand in Hand, wenn es darum geht, die charaktervollen Weine der Presqu'île de Saint-Tropez in die Welt zu tragen. So wie bei dem 2024er Louis Rosé der Domaine Pauvrel, einem 12 Hektar Betrieb mit Böden, hauptsächlich aus Schiefer und rotem Ton, der es vermag, diese Cuvée aus den Rebsorten Cinsault, Grenache, Syrah und Vermentino, die hier in der Region Rôle heißt, in einem Rosé zu inszenieren, wo man diese Harmonie spürt. Die Trauben zwischen Sonnenaufgang und 10 Uhr geerntet, entrappt, auf 8 Grad heruntergekühlt und nur der frei abfließende Saft und die erste Pressung kommt in den Tank, darf 48 Stunden ruhen, bevor er bei kontrollierten Temperaturen gärt. Keine Schönung, eine sanft schonende Filtration, um das Maximum an Frische und Reinheit zu präsentieren. Also was den Louis Rosé von seinen Nachbarn in der Côte de Provence unterscheidet, ist die feine Balance zwischen Leichtigkeit und Substanz. Der kühle Mistralwind mildert die Mittagshitze, während die mehr als 300 Sonnentage jährlich volle Reife erlauben. Wir reden bei der Côte de Provence zwar über 20.000 Hektar. 89% sind Roséweine, also ein ganz klares Bekenntnis zum Rosé. Doch wenn man sich überlegt, dass maximal 55 Hektoliter Ertrag zugelassen sind, der durchschnittliche Ertrag aber bei 46 Hektoliter liegt, sieht man, welches Qualitätsbewusstsein in dieser Region gelebt wird. Und dieser Wein, dieser Harmoniebrocken, ist ein Zeugnis dafür. Vielen lieben Dank der Domaine Pauvrel und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Dann war er mal ganz groß im Rennen Floristin. Das fand ich auch immer toll und ich mag es eigentlich immer noch gern. Wenn ich jetzt irgendwie Blumen und sonstiges. Ich glaube, sowas wäre vielleicht, aber jetzt, nee, sonst fällt mir eigentlich nichts ein, aber ich bin mit meinem Beruf an sich sehr zufrieden.
Hast du eine Lieblingsblume?
Boah, da gibt es viele. Ich mag unheimlich gern Ranunkeln. Die gibt es an sich auch immer, glaube ich, nur eine gewisse Zeit, immer so im Frühjahr. Die sieht man super selten. Aber ja, die mag ich sehr gerne, ja.
Wow. Findest du, man kann Blumen und Wein kombinieren?
Jein. Also man kann bestimmt coole Workshops machen mit Blumen und Wein. Aber ja, keine Ahnung. Kann ich dir gerade gar nicht mal genau sagen, ob das
ja, war interessant, ne, dass man irgendwie jetzt einfach ist ja Rose und man versucht sich zur Rose irgendwie ja, vorzustellen, was Wein. Das für ein Wein
ja. Ja. Ja, eigentlich schon.
Also nicht miteinander echt, essen oder
ja,
so,
ja, aber das vielleicht nicht, auch essen, aber
so rein vom
ja, stimmt eigentlich. Ich habe mir da überhaupt noch keine Gedanken gemacht, aber eigentlich klar. Ja.
Mhm.
Das ist ja auch so mit ich Musik
interessant,
und Wein dass, eigentlich so, dass man da sagt, okay, man
das finde ich. Das finde ich sogar relativ krass, weil Musik in einem irgendwas auslöst und wenn du da den falschen Wein zu hast, dann beißt sich das richtig. Ja. Also dann fühlt man sich so innerlich total zerrissen irgendwie und also da finde ich es einfach. Bilder finde ich schwierig.
Ja.
Wenn du Bilder hast und dann, aber mit Musik, das finde ich noch relativ einfach. Weil Blumen ist natürlich eine krasse Sache, ja.
Ja, stimmt. Da,
ja. Weißt du, was ich mal im Service gesehen habe im Restaurant, was ich total spannend fand? Dass die Tischkultur auf dem Tisch mit jedem Gang geändert haben. Das ist total übertrieben. Aber die haben immer neue Blumen zu dem und eine neue Skulptur und so weiter. Also es kam der nächste Gang und da haben die eine neue Blume hingebracht, eine neue Skulptur. Und du hast ein ganz anderes Tischgefühl dabei.
Okay, cool. Und weißt du noch, wo das war?
Nee. Es war irgendwo in Asien, aber ich weiß leider nicht mehr wo.
Okay.
Muss ich echt mal drüber. Das fiel mir jetzt nur gerade ein. Ich muss mal gucken, wie das Restaurant hieß. Es war damals in Singapur.
Cool.
Mann. Aber egal, komme ich noch drauf. Aber finde ich witzig. Man kann viele Sachen übertreiben. Apropos übertreiben, wollen wir es übertreiben? Wein trinken?
Ja, voll gerne.
ist schon nach 11 Uhr, können wir auch Wein trinken. Ich hatte in der Tat auf dem Schirm, dass du nur Deutschland und Frankreich bei dir zugegen hast. Deswegen dachte ich an Spanier.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite dachte ich, nehme ich was, was, was eben nicht alkoholisch ist. Mhm. Weil ich nicht weiß, ob das ein Riesenthema ist oder kein Riesenthema ist. Und da muss ich ehrlich sagen, wüsste ich jetzt nicht, womit fängt man an. Fängt man mit dem Nicht-Alkoholischen an? Wenn du mit dem jetzt beginnst, ja, wie im Prinzip ein Weinmenü. Wenn du da anfängst, du versuchst ja auch eine Dramaturgie damit hinzubauen, du weißt genau, mit dem Vorwein kannst du den Nachwein komplett zerschießen, ja, komplett verbauen. Und hier ist genauso, wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich eine Sache mit Aromen, mehr oder weniger alkoholfreien Wein, der aromatisiert wurde, wo man einen gewissen Restzucker hat, wo man eine leichte Kohlensäure hat. Und auf der anderen Seite haben wir Spanien, kraftvoll, stoffig, nicht zu fett, 14 Volumenprozent, viel Holz, Rioja, würzig, erdig, 2015, 10 Jahre Reife. Womit würdest du anfangen und warum? Wir werden es ja sowieso gleich erfahren.
Also hier jetzt bei den Alkoholfreien, der ist ja auch leicht schäumend. Ich finde es halt bei Alkoholfrei immer super schwierig, weil alkoholfrei kann auch mal ultra süß sein vom Geschmack. Das ist halt jetzt die Frage, wenn er an sich sehr neutral wäre, würde ich den wahrscheinlich als zum Anfang auswählen. So einfach nur ein bisschen zum Neutralisieren. Aber ich bin es gerade selber noch am Überlegen. Aber ich glaube, ich würde mit den Rioja starten.
Okay.
Ja.
Cool, dann lass uns damit anfangen. Ich hätte andersrum angefangen, weil ich gedacht hätte, so eben noch nach der Tanninstruktur des Riojas wirkt der alkoholfreie, eben auch mit diesen 36 Gramm Restzucker, die zwar durch die Kohlensäure perfekt ausbalanciert sind, dadurch wirkt der saftig und herrlich fruchtig. Und es wäre einfacher, den Rioja danach zu probieren und sich auch an diesen dann trockenen Charakter zu gewöhnen. Mit dem zweiten Schlückchen hätte man, glaube ich, sich akklimatisiert. Aber ich bin gespannt, wie es so rum ist. Du bist bestimmt.
Aber wir können es auch, gerne umdrehen.
Also nee, gar nicht. Halt nein, du hast einen halt so ein Call und du hast es ja auch begründet. Und von dem.
Mit den ist in Ordnung.
Dann, also das ist aber manchmal. Ja, aber das finde ich dann die Chance, wenn er dann besteht, dann hat er mehr geschafft, als man eigentlich vermutet.
Komm, lass uns mit alkoholfrei starten.
Und das ist dann. Nee, bitte nicht. Ich möchte
jetzt doch, bitte. Nein, wirklich. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich kann mich nicht entscheiden.
Okay. Ich wollte ihn nicht verführen. Okay. Thema bei dir? Also jetzt bei dir ja sowieso und jetzt gewesen oder über längere Zeit durch Schwangerschaft, Kind und so weiter, dass du, hattest du da jemals eine Erfüllung, ein Glück und irgendwas, was dich begeistert hat? Und ist das ein allgegenwärtiges Thema im Restaurant? Neben dessen, dass es sowieso zeitgemäß ist und wir alle und das sowieso wollen, also fasziniert dich das? Oder findest du es übertrieben und quatschen und sagst, die richtigen Produkte sind noch nicht da?
Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, boah, ist völlig übertrieben. Aber jetzt finde ich es gar nicht mehr so, weil ich ja einfach auch merke, dass es immer mehr gefragt ist. Und wir haben uns auch sehr lang mit dem Thema auseinandergesetzt und haben eigentlich von Anfang an eine alkoholfreie Begleitung gemacht, was ich am Anfang ultra schwierig fand, weil ich habe gleich gesagt, ich möchte nichts Fertiges kaufen und dann sozusagen eine Weinbegleitung ausschenken. Ich möchte dann wirklich alles selber machen. Weil, wie gesagt, mir oft dieses Alkoholfreie einfach zu süß war. Es war irgendwie immer so, irgendwie gefühlt hat alles gleich geschmeckt. Und natürlich gab es auch tolle Auswahlen. Jetzt Jörg Geiger macht ja tolle Sachen und auch wirklich experimentierfreudig. Aber trotzdem war das immer so, ich trinke ein Glas und es ist gut. Also ich würde jetzt niemals sagen, okay, eine ganze Flasche, dann hast du eh einen Zuckerschock danach. Aber einfach, dass so dieses, ja, dass du einfach den Trinkfluss hast, das hat mir immer noch so ein bisschen gefehlt. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, wir machen uns wirklich die alkoholfreie Begleitung selber. Wir haben uns dann Fokus auf Tee gesetzt und haben den wirklich komplett in verschiedenen Sachen ausprobiert und haben da echt coole Sachen gemacht und was halt auch zum Essen super angenehm war, weil du nie das Gefühl hast, dass das Getränk einen satt macht. Aber im Laufe der Zeit habe ich auch echt gute Sachen entdeckt und was ich halt voll gut finde, ist überwiegend auch so die Produkte aus Skandinavien. Ich finde, da tut sich eh nochmal gewaltig mehr als jetzt bei uns. Und die sind halt teilweise vom Geschmack halt schon wirklich sehr weinähnlich und halt einfach so auf die Kräuterbasis, was ich ultra spannend finde und auch wirklich gut. Aber es war jetzt noch nicht der oder das Getränk dabei, wo ich sage, boah, absoluter Knaller, den muss ich jetzt immer zu Hause haben. Also ich habe mich ja, wie gesagt, jetzt eh lang mit dem Thema auseinandergesetzt und vor allem jetzt, wo ich letztes Jahr dann schwanger war, weil es halt dann einfach irgendwann nervig ist, du gehst wo essen und dann fragst du, hey, was gibt's alkoholfrei? Und dann sagen sie so, ja, Softdrinks oder Säfte. Und du denkst dir so, ja, danke. Weil es ist halt einfach langweilig und es ist halt einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, von daher bin ich da immer noch sehr offen für Neues und bin gespannt, wie sich das auf jeden Fall noch entwickelt. Und ich habe jetzt erst wieder Flaschen bekommen vom Gregory. Emil, der macht ja auch gerade seinen alkoholfreien Wein. Ich habe es noch nicht probiert, aber da bin ich super spannend, wie das ist und ja, wie sich das einfach so entwickelt. Und also es tut sich auf jeden Fall was sehr cool ist.
Was darf das kosten, wenn du die Flasche im Store irgendwo siehst? Also was ist so ein Wohlfühlpreis für dich für ein gutes alkoholfreies Produkt? Weil daran scheitert es ja oftmals, dass der Konsument selten dazu bereit ist, für etwas, was nicht knallt, einen zweistelligen Betrag zu bezahlen. Sondern das muss dann meistens irgendwie unter 10 Euro sein. Jetzt der liegt bei 9,90 Euro, also der ist unter 10 Euro. Ja. Aber gesetzt dem Fall, du hast einen hochwertigen Wein, einen alkoholfreien Wein, letztlich steht es dort ja auch mit dem Grundprodukt oder steht und fällt ja oft mit dem Grundprodukt. Und wenn du einen entsprechenden wertigen Wein hast, kann der das nur ausspielen. Aber den kriegst du dann halt nicht für 3,99 Euro. Und wo denkst du, ist da für dich persönlich die Schmerzensgrenze? Also würdest du sowas für 60 Euro kaufen?
Nee. Mm-mm. Also es kommt halt darauf an, mit welchen Produkten gearbeitet wird. Also das,
was. Aber egal, wenn du alkoholfreien Wein hast, du würdest keine 60 Euro dafür. Das ist keine Fangfrage, ich will dich nicht an die Wand reden. Sondern einfach nur eine Verständnisfrage. Du würdest, weil es nicht ballert, keine 60 Euro dafür ausgeben.
Nee, es hat nichts mit dem Ballern zu tun und jetzt auch nicht vergleichwertig mit Wein. Ist halt super schwierig, weil ich halt einfach noch nichts super Tolles probiert habe, wo ich sage, boah, da würde ich wirklich so viel Geld ausgeben. Das ist halt einfach, wie das, was ich zum Beispiel aus Skandinavien probiert habe, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, irgendwas mit Essen, ganz kurzer Name, Smack, da kosten die Flaschen, glaube ich, auch 25, sowas. Mhm. Und das würde ich sofort ausgeben, weil ich sage, hey, da habe ich Spaß dran und da trinke ich auch mehr als ein Glas, weil das ist einfach, wo ich sage, hey, das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das mache ich jetzt abends auf der Couch auf, weil ich jetzt was Alkoholfreies trinken möchte, sondern hey, wir gehen oder wir sind wo essen oder wir sind bei Freunden eingeladen und die anderen trinken Wein oder was Alkoholisches und ich möchte einfach auch nicht nur mit meinem Wasser anstoßen. Für sowas würde ich auf jeden Fall dann auch mehr Geld ausgeben, aber weil halt ich noch nicht so den Vergleich habe oder sage, okay, ich habe das Getränk gefunden, wo ich sage, okay, dafür stehe ich dann auch bereit, so viel Geld auszugeben. Ich glaube, das ist gerade für mich noch so ein bisschen das Problem. Aber wenn ich weiß, hey, das Getränk ist einfach nur genial, es macht Spaß, da weiß ich, wie gearbeitet worden ist, dann bin ich die Letzte, die sagt, hey, dafür gebe ich nicht so viel Geld aus. Aber weil es halt einfach für mich noch nicht der Oberknaller dabei war. Deswegen tue ich mich da ehrlich gesagt echt schwer, das festzusetzen, bis wo ich gehen würde.
Vergleichst du es mit Wein? Also hast du diesen Sekt-Champagner-Vergleich, dass man früher beim Sekt gesagt hat, ist fast ein Champagner? Geht das mit den alkoholfreien Sachen genauso bei dir mit dem Wein oder alkoholfreien Wein? Oder bist du da komplett neutral und kannst dich von Vorurteilen freisprechen und sagen, ich möchte dieses Getränk komplett neutral bewerten.
Bin ich neutral. Ja.
Ah, stark.
Ja. Also da vergleiche ich, das ist ein komplett anderes Getränk. Also das würde ich niemals mit Wein vergleichen. Ja. Nee. Natürlich schaue ich schon so, wenn ich in der Weinbegleitung irgendwie, okay, mit welchen Aromen, oder ich habe jetzt zum Beispiel einen Wein, der unheimlich viel Würze mitbringt, dann schaue ich natürlich auch, dass ich in die Richtung auch was Alkoholfreies herstelle, was auch wiederum so jetzt nicht ins Fruchtige geht, sondern dass es halt da dann wiederum zum Essen irgendwie harmoniert. Aber dass ich es vergleiche, absolut nicht, nee.
Na dann, auf geht's.
Ha. Krass, der hat voll die intensive Nase.
Finde ich toll. Also ich fand auch die Farbe ganz, ganz interessant, ganz spannend, weil sie so, also es wirkt authentisch und wirkt in seiner Art lebendig. Ich mag die Kombination vom Nasenbild mit den, ich sag mal, mit der Kombination zwischen grünen und roten Aromen. Dadurch hast du keine Eindimensionalität. Also es ist ja Minze und Himbeere kombiniert. Extrem.
Was ich so schön finde, dass es, weil oft mal, wenn man dann weiß, okay, Himbeer und Minze, das kann auch so ins Künstliche gehen. Aber das ist für mich jetzt so, es wird mir jetzt im Garten stehen und einfach frische Erdbeeren essen. Es ist irgendwie so, man kaut auch so richtig drauf, finde ich. Weil es einfach so eine schöne Fülle mit sich bringt und halt überhaupt nicht so süß wirkt, einfach so natürlich. Und dann doch auch ein bisschen die Säure, die schöne Frische. Und ich finde, er ist extrem lang da. Weil das hat man auch oft bei Alkoholfreien, dass es so schnell einfach absackt und einfach komplett weg ist. Also man hat dieses, man hat irgendwie Lust, weiter zu trinken, finde ich jetzt.
Ich empfand so, dass man trotzdem eine gewisse Geschmacksbefriedigung hat. Und das messe ich so ein bisschen an dem Gaumendruck. Jetzt würde ich vielleicht so, dass dann doch die Grundlage alkoholfreier Wein, Riesling aus dem Rheinhessischen ist, dass du so eine gewisse Fülle hast und so eine Präsenz und somit etwas, was die Limonade nicht hat. Da hast du keinen Gaumendruck, hast keine Gaumenfülle und hast keine Substanz in dem Sinne. Und das, finde ich, macht ihn so besonders und so außergewöhnlich. Und daher resultiert, könnte ich mir vorstellen, auch die Länge, diese Geschmackslänge, diese Geschmackspräsenz, die dann auch wahrscheinlich die Aromen trägt.
Ja. Ja, finde ich sehr schön. Probierst du ihn zum ersten Mal oder hast du ihn schon mal probiert?
Ich habe den schon mal probiert. Ich habe ihn jetzt das erste Mal bei der Temperatur. Wir reden in der Zwischenzeit, ja, seit ein paar Stunden. Und ich hatte mir den schon vorbereitet und hatte ihn rausgeholt. Und normalerweise probiere ich den immer kühl, finde es aber total spannend, den jetzt, was wird der haben, 17, 18 Grad, dabei zu probieren und zu merken, dass er das ganz gut wegstecken kann, dass die Aromen dann nicht künstlich werden oder übertrieben werden, sondern trotzdem eine gewisse Frische haben. Und er die Temperatur, ihm die gar nicht schlecht steht. Und man dann vielleicht sollte man das öfters machen, ihn nicht als Erfrischungsgetränk nimmt, sondern als Geschmacksgegebenheit, Präsenz, was auch immer.
Voll. Nee, ich finde ihn auch sehr schön. Also da bin ich jetzt auch wieder, es ist halt ein super schönes Getränk, was man zum Aperitif auch anbieten kann. Weil es halt irgendwie auch so Lust auf mehr gibt, so ein bisschen appetitfördernd wirkt. Zum Dessert kann ich mir ihn sehr gut vorstellen, aber ich wäre jetzt da wiederum zu würzigen Essen. Ja, das finde ich wieder schwieriger. Jetzt, wenn man jetzt sagt, irgendwie auch so ein Sommergericht, wenn man jetzt zu Hause irgendwie einen Salat macht oder so, da glaube ich, würde es auch ganz gut harmonieren. Aber zu einem würzigen Gericht, jetzt zu einem Fischgericht, finde ich schon wieder schwieriger zu kombinieren.
Okay. Ich hätte auch Gemüse gesehen. Wenn man da so dieses ganz klassische, wenn du zum Beispiel Ratatouille nimmst, sowas in der Richtung. Oder wenn du Lammfilet
Oh, ja.
Kommt natürlich auf die Begleitung drauf an, aber dann so klassisch mit Bohnen, ich denke halt recht einfach. Mit Bohnen hast du dieses Grüne, was mit der Minze vielleicht ganz fetzig ist. Dann hast du da ja eventuell auch irgend sowas ganz, also Lamm hat für mich so eine gewisse Geschmackstransparenz. Du hast zwar viele Aromen, was der ja auch hat, aber du hast dann trotzdem sowas ganz, ganz Feines und Zartes und das hat der, glaube ich, auch. Und ich denke, dass so dieses leicht Fettige, was das Lamm manchmal hat, dass ich das mit der Säure ganz gut arrangieren kann und du deswegen so diese ganz leichte Geschmacksbereicherung hast. Stelle ich mir ganz, ganz interessant vor.
Ja, kann ich mir, glaube ich, auch ganz gut vorstellen zu Lamm.
Aber wenn du Fisch hast und dann mit einer aromatischen Soße, das ist, glaube ich, ganz schwierig. Voll. Weil dann, glaube ich, geht der Körper von dem Getränk. Getränk wirkt immer so einfach, finde ich, wenn man das so sagt. Da wüsste ich jetzt aber auch kein anderes Wort, aber von dem Getränk geht der Körper weg und dann hast du die Aromen und dann, glaube ich, wiederum können die Aromen stark separiert wirken. Das wäre schade.
Aber ich bin positiv überrascht.
Mir fällt mir echt Freue ich gut. mich, toll.
Ja.
Mal gucken, wie der Rotwein jetzt danach performt. Das ist ja nicht einfach. Was für ein Glas hast du für den Snottesinn gerade?
Ich habe ein Gabriel-Glas. Einfach ein Universalglas habe ich jetzt dafür hergenommen. Ja.
Rioja. Ist ein Gebiet, was mich total und immer wieder überrascht. Und für mich so ein Gebiet, wo man zwar alles glaubt zu wissen, in dem Sinne. Also man Klima, tralala, Böden, obwohl die sehr vielfältig sind, es ist relativ einfach aufgeteilt, Geschichte und so weiter, aber die Weine in sich selber, ob es gleich ja auch nicht unbedingt diese riesen Rebsortenvielfalt im traditionellen Sinne gibt, und wir haben ja hier nur in Anführungszeichen Tempranillo, nur dass wir da keine große Zusammenstellung verschiedenster Rebsorten haben, ein Gebiet, wo die Weine mich immer wieder komplett neu animieren, mich da mehr mit zu beschäftigen oder eben auch dann überraschen und trotzdem aber auch dem, was ich erwarte, entsprechen. Und ich finde, das finde ich immer ganz witzig, ein Gebiet, was trotzdem eine gewisse Wertigkeitserscheinung hat, obwohl es groß ist.
Ja. Ich finde allgemein Spanien, also man hört schon viel von spanischen Weinen. Ich persönlich mag ultra gerne spanische Weine, aber trotzdem hat sich diesen extremen Hype, wie jetzt zum Beispiel, was jetzt gerade ja eh Jura, und das finde ich teilweise immer so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen nach hinten gedrückt wird. Und vor allem Rioja, das ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen was Altbackenes, weil was irgendwie auch jeder kennt, aber es trinkt doch irgendwie fast keiner mehr. Und es ist echt schade. Und es ist ein super...
Ich habe persönlich das Gefühl gemacht, dass es trotzdem, wenn es auf einer Karte steht, wenn du es beim Glas anbietest zum Beispiel, die Leute nehmen es immer, weil sie es halt irgendwie kennen, weil sie es kennen. Probiert haben.
Ja, das
witzig,
das kenne ich genauso. Auch ich hatte auch, wenn ich meinen Rioja auf der Karte hatte, wenn da jetzt jemand da war, der jetzt nicht wirklich eine Weinempfehlung wollte, sondern sich selbst ausgesucht hat, aber jetzt nicht der absolute Kenner war, Rioja wurde halt immer ausgewählt, weil das kennt man. Und da weiß man, dass man was Gutes sozusagen bekommt. Ja.
Interessanterweise dann auch nie in Frage gestellt. Und wenn du dann daneben, ich meine, du hast ja in Spanien über 90 Weinbaugebiete. Das ist ja eigentlich crazy, was dort ist. Also was man auch entdecken kann, das ist, finde ich, so verrückt. Und wenn du aber dann irgendwie irgendeine schräge DO da drauf hast und dann in Rioja, würden wahrscheinlich 90% der Leute, und das sind nicht alles Lugana-Trinker, würden da den Rioja nehmen. Wobei ich nicht alle Lugana-Trinker verurteilen möchte. Also es ist immer so einfach, dann auch zu sagen, hier, ihr seid alle doof. Nee, ist ja nicht so. Aber es resultiert ja manchmal auch aus Entscheidungen. Aber da hast du wahrscheinlich in Regensburg noch ein anderes Bewusstsein für als
wir. Das hat sich gebessert. Ja,
ich glaube, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ne? Ist die Stimmung im Eimer. Ja, 2015, 10 Jahre ist der Rioja Alter. Was ich total witzig fand, ich meine, die füllen zwar 21.000 Flaschen von denen ab, aber jeder einzelne hat eine Nummer.
Mit Flasche.
Da auch crazy, was die manchmal für einen Aufwand da machen. Also, dass die einzelne Etiketten drucken.
Das ist Wahnsinn, gell?
Ja. Tempranillo, finde ich, ist eine schöne Rebsorte, weil die hatte für mich zwei Seelen. Auf der einen Seite in der Jugend fühlte sie sich so ein bisschen an wie Cabernet Sauvignon. Mhm. Durch diese oftmals so beerige Aromatik und dieses manchmal auch so, was damit reinschwenkt, dieses zart-ledrige. Und je reifer die wird, kriegst du so langsam diesen Pinot-Touch mit rein. Und diese Feinheiten, die ich eigentlich beim Pinot ganz gerne mag. Die Säuren wandeln sich. Mhm. Und die Weine werden dann sehr vielschichtig und sehr vielebenig und sehr eigendimensioniert.
Ja, ich finde auch, also das ist, ich finde Tempranillo ist immer so ein Wohlfühlwein. Das, oft hat man ja doch, also ich tue mich oft mit Rotwein schwer, weil ich immer das Gefühl habe, ich brauche zum Rotwein essen. Beim Wein wiederum gar nicht, beim Weißwein gar nicht. Aber ich finde jetzt, der Rotwein, das ist so ein wirklicher Wohlfühlwein, den man jetzt einfach auch entspannt, einfach ohne Essen trinken kann, weil er halt einfach so angenehm ist und so vielseitig und, wie du schon sagst, so verschiedene, ja, Gesichter auch hat und super schön weich auch ist. Ja, den könnte man jetzt schon Donnerstagmittag trinken, gell?
Gerne auch ein bisschen kühler, finde ich, bei dem, obwohl der ja auch das Potenzial hat, so richtig aus sich herauszuleben.
Mhm. Aber ich.
Er hat Fülle, aber er hat trotzdem eine ganz.
Ist eh immer schöner, wenn man Rotwein ein bisschen kühler serviert. Weil ich finde es immer schwierig, wenn der Rotwein zu warm serviert wird. Weil man ja doch, also ich argumentiere es halt dann immer so, dass er ja von alleine dann diese Temperatur bekommt. Und deswegen, ich bin lieber eher so ein Grad kühler und dann kommt das so in die richtige Temperatur. Und ich glaube, das tut manchen Rotweinen wirklich gut.
Für mich ist das so ein Wein, wo ich es schade finde, wenn man den so live im Restaurant aufmacht. Weil der eigentlich so nach ein, zwei Tagen, wenn der offen ist, extrem spannend, interessant wird und dann so dieses natürliche Aufblühen total interessant ist. Also man könnte ihn natürlich lüften, dekantieren, aber dann ist es ja oftmals eine künstliche Entwicklung oder eine künstliche Reife oder ein künstliches Aufreißen für den Wein. Und dieses ganz langsame Aufblühen ist bei dem wahnsinnig interessant. Da finde ich dann wiederum, ich weiß nicht, ob man alte Reben rausschmecken kann, aber hier das Alter der Reben ist 50 bis 80 Jahre, ist ein Buschreben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man das da heraus resultierend darauf zurückführen kann. Ist das deine Welt oder tauschst du dich lieber mehr über Wein aus? Also sprich, wenn du Wein probierst, möchtest, hast du den Drang immer zu erzählen, was du empfindest? Oder ist das dann für dich so ein autarker Raum, wo du sagst, ich und der Wein und jetzt allein?
Ich bin eher ruhiger. Also ich tausche mich super gerne aus. Aber ich bin jetzt nicht die Person, die den kompletten Wein auseinandernimmt und alles erzählen möchte, wie ich gerade den Wein empfinde und schmecke, sondern ich mache das immer so für mich. Ich probiere, gehe da so mein Schema irgendwie so durch und erhalte mich da super gerne, aber jetzt nicht, dass ich sage, boah, ich muss den jetzt komplett auseinandernehmen.
Hattest du mal, so als vielleicht als vorletzte Frage, ein schönstes und schlimmstes Sommelier-Erlebnis? Also eins, was dich zu Tränen gerührt hat und eins, wo du sagtest, boah, ich wechsle im Beruf. entweder gesehen oder selber erlebt. Da geht es gar nicht darum, keine Ahnung, sich selber oder andere zu blamen, sondern einfach auch Sachen zu relativieren.
Also.
Weißt du, ich meine, dass man, ja, dass nicht alles so schlimm ist, wie es sich manchmal anfühlt.
Natürlich war ich oft an meinen Grenzen und habe mir gedacht, boah, ich pack das nicht und ich will das nicht. Ich glaube, das war so die, meine Anfangszeit als Sommeliere. Ein bisschen überfordert auch. Aber dass ich jetzt eine absolute schlimmste Zeit oder eine schlimme Zeit hatte als Sommelier, fand ich jetzt gar nicht. Also ich erinnere mich eher an die positiven Sachen. Also was mich immer gepusht hat oder was mich auch immer weiterbringt, ist einfach, ja, die Gäste einfach sich abends bedanken, wenn man ihnen einen schönen Abend gemacht hat. Und das war für mich immer so das beste Lob, dass die einfach glücklich nach Hause gehen und dann vielleicht auch noch eine gute Bewertung schreiben oder ja, einfach ja, sich freuen, wenn man zu ihnen am Tisch kommt und wenn man ihnen einen Wein einschenkt und sich einfach für sie Zeit nimmt und wenn man das dann einfach auch wieder zurückbekommt von ihnen, das finde ich immer sehr, sehr schön und angenehm und das pusht mich immer. Also allgemein so der Austausch mit den Gästen oder auch wenn ich dann verschiedene Masterclass gegeben habe, das war für mich immer so, das habe ich geliebt oder liebe ich, so mit den Leuten, ja, einfach auch über den Wein zu reden und es auseinanderzunehmen. Allgemein auch, ja, was ich für tolle Gäste schon hatte oder für Winzer, Winzerinnen, das ist auch immer so einer der schönsten Erlebnisse auch. Oder durch unsere Winzerabende, was wir da schon für eine Gaudi auch hatten und für tolle Abende. Ja, also es gibt eigentlich überwiegend schöne Erlebnisse, also was ich, oder einfach Reisen, was ich schon erleben durfte. Das ist natürlich auch ganz toll. Ich kann mich noch erinnern, damals in Düsseldorf, dass da hatte ich so ein bisschen Angst auch. Es war meine erste Pro-Wein und ich habe schon immer gehört, oh, wow, ja, Düsseldorf.
Sie kommen dann geballt.
Ja, und es geht dann voll, ja, ab und ich hatte wirklich Angst. Also ich glaube, ich habe eine Woche vorher nicht mehr schlafen können. Ich hatte so Schiss.
Echt so krass, wow.
Ja, ich hatte einfach, ja, Angst, dass kein Wein mehr da ist, weil sie alles leer trinken, dass nichts da ist für die Gäste und ich wusste dann auch, ja, okay, welche Gäste kommen und dann kam großer Tisch, Rebholz, Wittmann, Christmann, ich weiß noch, ich damals diese Namen gelesen habe, ich hatte so Angst, also ich bin gar nicht mehr runtergekommen und im Endeffekt war es so toll.
Oh, du Arme.
Ja, aber das weiß ich noch, ja, das war so eine ganz schwierige Zeit für mich, also da hatte ich ultra Respekt und Angst, aber das ist, ja, man, das brauche ich dir ja nicht sagen, man lernt ja in den Beruf rein und ja, wir sind auch einfach nur Menschen und jeder macht auch mal Fehler und das muss man halt dann auch in irgendeiner Weise akzeptieren. Und aber dass ich jetzt irgendwie ein ganz, ganz schlimmes Gasterlebnis hatte, überhaupt nicht, nee. Natürlich hast du mal Gäste, wo du denkst so, ja, alles klar und reg mich nicht auf oder, aber nee, eigentlich gar nicht.
Und Ziele und Wünsche? Irgendwas, wo du sagst, wenn das, ich glaube, bei dir werden die Karten ja ohnehin gerade vielleicht neu gemischt, vielleicht anders gemischt. Hast du irgendwas, was du gerne machen möchtest oder was du dir vornimmst oder wo du sagst, das ist mein großes Ziel?
Also mein großes Ziel ist natürlich, oder mein größter Wunsch ist immer, was Eigenes zu haben. Das war schon immer so ein Traum, so eine eigene Weinbar zu haben. Mal schauen, vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal was. Aber ansonsten, natürlich haben sich jetzt bei mir auch erst nochmal die Prioritäten mit meinem Kind erstmal oder erstmal geändert oder man hat andere Prioritäten, aber trotzdem möchte ich meinen Beruf treu bleiben und ich liebe meinen Beruf und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich nächstes Jahr wieder mit einsteige und einfach ja wieder vom Gas bin. Aber wirkliche Ziele oder Wünsche einfach nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass es gewissermaßen auch irgendwie wieder arbeitstechnisch so klappt. Das ist ja doch nochmal was anderes mit Kind und dann auch der Beruf als Sommelier und wo man halt dann auch einfach abends arbeitet, dass man da halt auch irgendwie auch ein bisschen, ja, dass sich da die Sichtweisen auch vielleicht auch ein bisschen ändern. Das ist einfach, das ist ja doch mit der Gastronomie teilweise immer noch ein bisschen schwierig, dass da teilweise die Familie halt wirklich hinten dran steht, was bei uns zum Glück nicht so der Fall ist und wir da an sich auch offen sind. Aber in vielen Betrieben ist das ja immer noch so. Aber ansonsten freue ich mich einfach, wenn ich dann wieder mit dabei bin sozusagen. Und ich bin ja, ich will mich jetzt nicht bezeichnen, dass ich jetzt komplett weg bin. Und ich versuche ja immer noch meine Kontakte zu pflegen. Und natürlich geht es mir auch irgendwie ab. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie wieder in der Arbeit bin, dann denke ich mir so, oh, ich hätte schon wieder Bock, so einen Abend mal wieder zu machen und so. Aber ja, also ich freue mich einfach, ja.
Ich hatte es letzte Woche schon mal gesagt, dass ich es erstaunlich finde. Also wir hatten letzte Woche ja Anna-Helene Herpers aus dem Aqua in Wolfsburg. Diese Woche hatten wir Anna Ruprecht. Und beide sind ungefähr im gleichen Alter, beide sind gerade Mütter geworden und denken aber darüber nach, wieder als Sommeliere zu arbeiten. Und das ist einfach wunderschön. Dieser eigentlich vermeintliche familiäre No-Go-Beruf kann trotzdem zur Perspektive werden. Dafür haben Arbeitgeber wie Anton Schmaus einiges getan und gestalten aktiv diese Branche komplett neu und mit, und umkonstruieren einiges und sorgen dafür, dass man eben auch mit Familie als Sommeliere tätig sein kann. Denn jemand wie Anna oder eben auch letzte Woche Anna-Helene haben natürlich das Problem, dass sie 10, 15 Jahre für ihre Karriere arbeiten, ganz viel lernen, ganz viel probieren, ganz viele vielleicht Wettbewerbe besuchen, ganz viele Weinreisen machen, ganz viel aufopfern in teilweise ultralangen Arbeitstagen. Und es wird alles mit der Familie gecutt. Man kann vielleicht noch irgendwo im Frühstücksservice arbeiten. Aber die Zeiten ändern sich. Und das ist vielleicht auch eine schöne Chance für die Gastronomie, wieder auf ihre Fachkräfte zurückzugreifen und denen eine Perspektive zu geben. Ich würde es mir so sehr wünschen, sowohl für Anna-Helene als eben auch in dieser Woche für Anna. Aber erst einmal vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke für wahnsinnig den tiefen Einblick in die Sake-Welt. Wir hatten das ja schon mit der Julia teilweise, wir hatten es mit der Nina. Komischerweise immer Frauen, aber da hatten wir ja schon so einen ersten Eindruck von Sake und du hast das Ganze nochmal wunderbar komplettiert. Ganz lieben Dank, kann ich einfach nur sagen, für dieses extra Wissen, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Das bereichert das Format und zeigt einfach auch, wie unglaublich vielschichtig und vielseitig unsere Weinwelt ist, beziehungsweise die Getränkewelt. Und noch ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger-Gruppe, an die Handelshäuser Segnitz, Consiovini, Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Ihr bezahlt die ganze Chance, ihr seid dafür da, dass wir uns hier präsentieren können, dass wir zeigen können, was für großartige Menschen, Fachmenschen wir in unserer Branche haben und gebt uns damit diese Plattform. Macht diese Menschen greifbar, dass vielleicht jemand, der in den Restaurants essen war, einfach mehr als die nur üblichen 5 Minuten diese besondere Person kennenlernen kann, dass jemand, der sich für den Beruf interessiert, einfach so ein wenig anfühlen kann, wie toll dieser Beruf ist. Danke dafür, dass ihr dieses Projekt unterstützt. Denn dank Ihnen, oder besser dank euch, ist nach dem Freitag vor dem Freitag. Ist nach dem Podcast vor dem Podcast. Und darf ich mit dem Mikro nach Berlin reisen? Ins Restaurant Tim Raue zu Raphael Radder.
Hallo, mein Name ist Marie-Luise Raumland und ich bin Winzerin in Flörsheim-Dahlsheim. Gemeinsam mit meiner Schwester Katharina betreiben wir unser Sektgut Raumland. Ja, Anna und ich, wir kennen uns jetzt seit 11 Jahren. Wir haben uns damals in Flörsheim-Dahlsheim kennengelernt, als sie ihr 4 Monate langes Praktikum beim Weingut Klaus-Peter Keller gemacht hat. Ich war damals zum ersten Mal längere Zeit wieder zu Hause bei uns im Sektgut, um den Herbst dort zu machen. Und irgendwann kam Klaus-Peter Keller auf mich zu und meinte so, ach, da ist eine total nette Praktikantin bei uns, lernt euch doch mal kennen. Und da Kellers nur 200 Meter runter die Straße sind, dachte ich, okay, das ist doch eine ganz gute Gelegenheit. Ich lade die Anna mal ein auf ein Glas Sekt. Und das haben wir dann auch getan. Wir haben uns also quasi bei uns im Sektgut kennengelernt, bei diesem besagten Glas Sekt. Und ich muss sagen, ich habe Anna sofort ins Herzen geschlossen. Es war damals schon ein großer Schritt wieder für mich, auch zurück aufs Land zu gehen. Wie man sich vorstellen kann, da steppt nicht wirklich der Bär in Flörs am Tal sein. Und deswegen war Anna für mich einfach ein ganz besonderer Mensch in der Zeit. Wir waren sehr viel unterwegs, wir waren zusammen im Fitnessstudio, wir haben Weinabende bzw. Sektabende gemacht. Wir haben Weintrips unternommen an die Mosel. Oder ich erinnere mich auch an die eine oder andere Übernachtungsparty in Geisenheim. Und es war einfach eine super schöne Zeit. Sie hat es dann nach Düsseldorf verschlagen irgendwann und mich damals hat es nach Köln verschlagen. Das war auch ganz toll, weil wir uns damals dann auch immer mal wieder sehen konnten. Und für mich ist es eigentlich ganz leicht, etwas über Anna zu sagen, weil für mich ist sie einfach ein super sympathischer, herzensguter Mensch, der zugleich auch noch extrem engagiert ist in dem, was sie macht. Anna, muss man echt sagen, reißt andere Menschen in ihren Bann und hat wirklich immer ein Lächeln im Gesicht. Für mich ist das eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Zudem muss man auch sagen, ist sie eine großartige Sommeliere und hat viele eigene Ideen, ist super zuverlässig. Ich finde es einfach beeindruckend, wie zielstrebig Anna so ihren Weg in der Weinbranche verfolgt hat. Und was sie bei und auch gemeinsam mit Anton Schmaus in Regensburg aufgebaut hat. Anna und mich trennen mittlerweile knapp 400 Kilometer. Also sie ist in Regensburg und ich in Flörs am Dalsheim. Aber über all die Jahre haben wir den Kontakt gehalten und ich habe sie genauso auf ihrem Weg zum Wein begleitet, wie sie mich zum Sekt. Und ich hoffe einfach, dass dieser wundervolle Kontakt zur lieben Anna noch ganz, ganz lange bleibt. Und ich wünsche ihr auf ihrem Weg einfach alles erdenklich Gute.